dass wir zu dritt hier sitzen, das liegt daran, wir haben uns dieses Thema Rettung von Mobil, respektive die Botschaft, die wir gerne rübergebracht hätten, in drei sachliche Unterkapitel aufgeteilt. Ich sage mal die Überschriften vorweg, damit ihr euch ungefähr orientieren könnt, wann was dran ist. Das erste Kapitel hat die Überschrift die weltweit notleidende Automobilindustrie als Musterexemplar der Krise in der sogenannten Realwirtschaft oder wie sich globalisiertes Kapital in die Krise wirtschaftet und wie es in deren Bewältigung konkurriert. Kapitel 2 hat die Überschrift Opel und General Motors als staatlicher Rettungsfall oder die Krisenkonkurrenz der Staaten und ihre internationalisierten Reichtumsquellen. Und der dritte Teil schließlich hat die Überschrift die Rolle der Arbeitervertreter in der Krise oder die letzte Konsequenz des Arbeitsplatzarguments, Einsatz für nationalen Konkurrenzerfolg im Namen von Beschäftigten. Am besten machen wir es so, ein Kapitel wird jeweils durchgenommen und dann gibt es Gelegenheit zur Diskussion. Also, dann geht es los mit Kapitel 1.
Also, Krise in der Automobilindustrie. Ja, also keiner konnte es übersehen in den letzten Tagen und Wochen. Es ist eine nationale Großaffäre. Keine Nachrichtensendung ohne neueste Schlagzeilen, wochenlang, monatelang. Die Politik ist eingemischt, die Arbeitervertretungen dürfen auch mal im Fernsehen interviewt werden und kommen auch einmal in den Tageszeitungen zu Wort. Und insgesamt dürfen sich auch die ganz gewöhnlichen Leute manchmal in Interviewsendungen und sonst wo zu Wort melden und sagen, sie persönlich würden das so oder so sehen, mehr für Magna, mehr für Fiat, mehr für Opel, mehr für, ach was weiß ich, ich fahre einen VW. Also da geht es bunt durcheinander und trotzdem kann man sehr viel daran erklären und muss eigentlich sehr viel erklären, gerade weil es so bunt durcheinander geht. Opel ist exemplarisch dafür, was es alles für Berechnungen gibt hierzulande, was es für gültige Gesichtspunkte gibt, wenn es um Arbeitsplätze geht, was für Gesichtspunkte darüber entscheiden, dass Leute entlassen werden, Fabriken geschlossen werden. Also in gewisser Weise ein Musterfall für den gesellschaftlichen Reichtum in der Marktwirtschaft, ein Musterfall für die staatlichen Rechnungen und Berechnungen und auch für die gewerkschaftlichen Anstrengungen, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland vorfindlich sind. Eins kann ich versprechen, auch wenn wir, wie gesagt, in Modulbauweise heute die Vorträge zusammensetzen. Eins kann ich versprechen, es werden am Ende keine Tipps ans Management herauskommen. Auch nicht Tipps, wem wir die Daumen drücken sollten bei der Übernahme von Opel. Also mehr den Italienern oder mehr den Österreich, Kanadisch, Russischen oder sonst wie Konsortien. Nein, das wird nicht der Fall sein, sondern es ist ja schon ziemlich klar, es geht um ein paar elementare Argumente über die Selbstverständlichkeiten, die hierzulande so als Sachnotwendigkeiten gelten. Und ja, manches, was man gehört hat und was heute zur Sprache kommen wird, ist einem bekannt, aber wir wollen ein paar Schlüsse daraus ziehen. Die Behauptung ist, diese Schlüsse werden nicht unbedingt ein gutes Licht auf die Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, in der wir hier leben, werfen. Also zur Krise der Automobilindustrie. In diesem ersten Teil soll es um einiges gehen. Das kann man unter die Überschrift stellen, wenn man es als Opel-Arbeiter formulieren würde: Wir bauen doch tolle Autos. Oder wir haben ganz effektive Produktionsanlagen. Oder die, wenn man nicht als Opel-Arbeiter spricht, das ist doch eine Branche, da wird noch wirklich etwas Nützliches hergestellt. Und jetzt kommt diese Branche durch die Finanzkrise, tja, selber ins Straucheln, und da werden Leute entlassen. Und die Krise der Automobilindustrie ist ein Vorreiter des allgemeinen Konjunktureinbruchs, der jetzt hier um sich greift. Also unsere Realwirtschaft, ja, dafür ist die Automobilindustrie ganz gewiss ein ganz hervorragendes Beispiel, was Realwirtschaft in der Marktwirtschaft wirklich ist. Und das soll einmal beleuchtet werden in einem ersten Schritt. Was produzieren eigentlich Opel, GM, die ganzen anderen Autobauer eigentlich? Was ist eigentlich in die Krise geraten? Nun ja, wenn jetzt einer sagt, ist ja ganz klar, die produzieren ein Auto, und ich persönlich finde das sehr schick, sehr gut oder weniger gut oder sonst wie, naja, mag ja sein. Die Vorstellung, hier würden in einem Unternehmen handfeste, nützliche Dinge hergestellt, auf der einen Seite, ja, kann man nicht darüber hinwegsehen, es werden gute oder weniger gute, auf jeden Fall Gebrauchswerte hergestellt. Andererseits, es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt auf Opel guckt, man eins übersehen könnte. Es steht gar nicht in Frage, dass die irgendwas Nützliches herstellen können, sondern die Sorgen dieses Betriebs und dessen, was da in der Krise ist, das ist doch etwas ganz anderes. Nämlich, da wird gesagt, Opel ist in der Krise, weil die verkaufen nicht mehr genug. In einer ersten Annäherung. Ein Markteinbruch sei da. Und außerdem, der General Motors Konzern brauche zum Leben, zum Weiterproduzieren wöchentlich Milliarden, und sie hätten Kreditsorgen. Wenn man das einmal zur Kenntnis nimmt, in dieser Automobilindustrie, bei General Motors und Opel, da sitzt man als Unternehmensleiter auf Autos, die nicht verkäuflich sind, auf Schulden, die nicht bezahlbar sind, auf einem Kreditbedarf, der nicht bedient wird. Und dann wird darauf verwiesen, ja, deshalb haben wir zu viele Beschäftigte. Deshalb haben wir zu viele Lohnkosten. Deshalb haben wir unerfüllbare Verbindlichkeiten. Das erste ist, es geht also um Geldrechnungen. Es geht um Rechnungen des Unternehmens mit Geldvorschüssen und Überschüssen, und diese Rechnungen gehen nicht mehr auf. Und auch wenn dies jedem bekannt ist, möchte ich auf eine Eigentümlichkeit verweisen, dass das nämlich eine ganz eigentümliche Notlage ist. An allem Materiellen fehlt es in diesem Unternehmen nicht. Ganz im Gegenteil. Da gibt es nützlichen Reichtum in konkreter Form und Quellen von konkreten nützlichen Reichtum in jeder Art zu viel. Zu viele Autos, zu viel Arbeiter heißt es, zu viel Anlagen. Und andererseits von allem, was in Geld gerechnet wird, zu wenig. Lauter Zahlungsverpflichtungen, keine Geldmittel dafür, lauter Kosten keine Erträge und so weiter. Das gilt ja als eine Banalität fast, sollte es aber gar nicht. Es gibt uns eine Auskunft darüber, was zählt und was nicht zählt. Also, auf der einen Seite, was zählt denn nicht? Es zählt nicht, dass hier jede Menge nützliche Dinge und Produktionsanlagen, mit denen man nützliche Dinge herstellen kann, vorhanden sind. Dass es umgekehrt Leute gibt, die so etwas gut gebrauchen könnten. Ein Bedürfnis nach diesen nützlichen Dingen, die da bei Opel oder anderswo hergestellt werden können, in der Zwischenzeit ja auch in allen anderen Betrieben, also ein Bedürfnis, das zählt nicht in unserer Marktwirtschaft, auch wenn die Mittel zur Befriedigung dieses Bedürfnisses offensichtlich da sind und auf Halde stehen. Dazwischen steht mit Selbstverständlichkeit trennend das Geld. Und zwar nicht einfach so, sondern man kann es noch konkreter fassen. Es heißt, hier ist alles zu viel, weil diese nützlichen Autos nicht zu den Preisen verkauft werden können, die die Firma verlangen kann. Es ist auch nicht so, um auch diese andere Seite mal herzunehmen, Wachstum von Reichtum haben wir hier und zu viel in jeder Hinsicht, dass irgendwer sagen würde, naja, haben wir zu viel, machen wir es uns gemütlich. Wenn alle genügend hätten, wäre es doch in einer vernünftigen Gesellschaftsform vielleicht sogar angenehm zu sagen, naja, wenn es zu viel gibt, dann lassen alle es mal ein wenig ruhiger angehen und dann wäre es doch auch schön. Solche Gesichtspunkte sind in dieser Gesellschaftsform absurd. Sie gelten nichts, so vernünftig sie einem auch in den Kopf kommen, weil es ist ja ganz eindeutig, das, was hier in dieser Gesellschaftsform, was bei Opel, bei General Motors, bei den Autokonzernen fehlt, das ist lohnende Verkäuflichkeit der Produkte. Der ausreichende Geldertrag, der rauskommen muss. Und wir haben die Absurdität, die es nur in dieser Gesellschaftsform gibt. Andere Gesellschaftsformen kennen auch Mängel und Krisen. Da ist eine Missernte oder so übers Land gegangen. Es gibt von allen zu wenig. Diese Gesellschaftsform kennt an Opel ausgewiesen oder an General Motors oder an den anderen Autokonzernen eine ganz besondere und absurde Art von Krise. Eine Krise aus Überfluss. Eine Notlage, weil zu viel da ist. Die Unternehmen haben sich zu viele Mittel, um nützliche Dinge herzustellen, angeeignet, zu viel Arbeitskräfte, Anlagen und so weiter, und die sind alle überflüssig, weil sie sich nicht mehr lohnen. Nutzlos, weil es an etwas fehlt, nämlich am Geldüberschuss, für den diese Dinge überhaupt da sind. Weil das Produzieren nicht mehr gewinnbringend ist, wird es einfach kapitalistisch wertlos. Und das ist eine Auskunft, so meine ich, die man überprüfen sollte. Eine fundamentale Auskunft über das Gut, das in der sogenannten Realwirtschaft hergestellt wird. Das Gut, das dort hergestellt wird, ist Geld, mehr Geld, genauer gesagt Profit. Das wird in der Realwirtschaft hergestellt. Und wenn Profitwachstum sich nicht einstellt, dann heißt es, die Produktion lohnt nicht mehr. Das gilt als selbstverständlich, weil Profit, Gewinn gilt ja auch in dieser Gesellschaft etwas, Und wenn man sich unterhält und sagt, guck mal, hier geht es um Profit, kommt einer gleich an und sagt, ja, das ist ja auch, sieht man nicht so negativ. Gewinn, das ist ein Mittel. Ein Mittel, das ist der Motor, der Hebel, das, was uns alle voranbringt, damit es Fortschritt gibt. Damit es schöne Autos gibt. Du willst doch auch irgendwie nicht nur zu Fuß gehen. So wird geredet. Jetzt kann man sehen, konnte man auch vorher schon, aber jetzt in der Krise wird es sehr anschaulich. Jetzt kann man ganz praktisch sehen, dass die Wahrheit andersherum ist. Es ist eben nicht so, dass Gewinn das Mittel ist, damit wir zu einem nützlichen Ding kommen, sondern andersrum ist es. Gewinn, Profit ist der Zweck. Und all dies Produzieren bei Opel und anderswo ist dafür Mittel, ein untergeordnetes Mittel. Genauso wie der Konsum von Leuten auch nur ein Mittel ist, weil er muss zahlungsfähig sein, dieser Konsum. Und zwar, er muss dafür da sein, dass er Gewinn erbringt und Gewinn einspielt, Profit in wachsendem Maße für das Automobilunternehmen, für alle Unternehmen. Arbeit. Tja, Arbeit ist doch nicht dafür da, dass es nützliche Dinge bringt, sondern Arbeit produziert nur eins, Profit. Und wenn es keinen Profit erbringt, wird die Arbeit eingestellt. All die nützlichen Produktionsanlagen, auf die verwiesen wird, so effektiv und was sie alles können und so glitzernd heutzutage und nicht mehr so dreckig wie früher. All sie sind doch nur dafür da, dass Gewinn herauskommt, sonst werden sie stillgelegt. Alles ist dem Zweck Geldwachstum untergeordnet. Hierzulande ein so selbstverständlich geltendes Prinzip, dass man eigentlich erschrecken muss. Alles in dieser Gesellschaft wird eingestellt, wird niedergelegt, wird weggeschmissen. Wenn das einzige Produkt, das diese Gesellschaft überhaupt als maßgeblich kennt, Geld, Profit, nicht hergestellt wird. Schauen wir mal genauer in die Automobilindustrie. Die Automobilindustrie, wir haben das Beispiel General Motors ja hier direkt vor der Tür als Opel-Werk. Wir haben jede Menge Zulieferbetriebe hier in der Region. Überhaupt nicht nur diejenigen, die Autos zusammenbauen, Komponenten zusammenstecken, sondern jede Menge Teile herstellen. All die sind ja abhängig von den Kalkulationen in der Automobilindustrie. Also, wie ist es in der Automobilindustrie dazu gekommen, dass jetzt die Ansprüche an den Gewinn nicht erfüllbar sind? Man muss sagen, die Krise ist nicht Resultat eines Unfalls, sondern die Krise ist Resultat eines sehr erfolgreichen Konkurrenzkampfs, den die Autobauer veranstalten. Ein sehr erfolgreicher Konkurrenzkampf, den sie veranstalten und man muss sagen, es ist Krise, das bedeutet nicht, der eine hat den anderen jetzt überflügelt, sondern der erfolgreiche Konkurrenzkampf hat dazu geführt, dass alle Automobilhersteller der Welt notleidend sind. Nicht nur General Motors, Opel und so weiter, sondern alle. Dies könnte übrigens in einer kleinen Klammer dem einen oder anderen zu denken geben, der in den Zeitungen sich aufbläst oder ins Fernsehen sich stellt und sagt, also bei der Modellpolitik, quasi bei solchen Scheinwerfern kein Wunder, dass die in der Krise sind. Albern. Alle Automobilhersteller, mehr oder minder, sind in der gleichen Lage, nämlich die Ansprüche an den Gewinn werden nicht mehr erfüllt. Es ist ein Anschauungsunterricht in ein Gesetz des kapitalistischen Wachstums, das ziemlich verrückt ist. Nochmal ein genauerer Blick vielleicht darauf. Es heißt ja, dass die Automobilindustrie zu viel hergestellt habe. Und wir könnten eigentlich einen Schluss daraus ziehen. Ja, der Schluss heißt, um Bedarf in dem Sinne geht es denen sowieso nicht. Um Erfüllung von Bedürfnissen, haben wir ja schon einen Blick drauf geworfen, nein, darum geht es nicht, was hier überhaupt im Blick ist, das ist zahlungsfähige Nachfrage. Und bei zahlungsfähiger Nachfrage da, um einen Gedanken hinzuzufügen, da geht es nicht darum, dass überhaupt Autos verkauft werden, sondern die zahlungsfähige Nachfrage auf der Welt wird von den Automobilfirmen so behandelt, man muss sie lohnend für sich ausnutzen, man muss sie an sich als Unternehmen ziehen. Zahlungsfähigkeit wird also nicht ermittelt, sondern Zahlungsfähigkeit ist ein Kampfgegenstand. Zahlungsfähigkeit, die muss man erobern, das ist die Sicht. Und das heißt, die Automobilfirmen stellen sich hin und sagen, für Zahlungsfähigkeit, die man erobern muss, da haben wir erstens eine gute Grundlage. Für unser Geschäft als privater Konzern, also privates Eigentum in irgendeiner Form, kommt ja jeweils bei dem, was da betrieben wird, heraus, Eigentum in Aktienform oder sonst wie. Für diese private Bereicherung von Kapital ist es eine gute Grundlage, dass überhaupt alles, was in Mobilität in dieser Gesellschaft stattfindet, von uns abhängig ist. Oder dass wir es von uns abhängig machen. Unsere Produkte, unser Geschäftsinteresse, bedient sich des Bedürfnisses, das wir in dieser Gesellschaft verankert haben, alles muss mit Autos gehen. Privatverkehr, der Transport von Gütern mit LKWs, Busse und so weiter und so weiter. All das haben sie von sich abhängig gemacht und das ist die Grundlage, um dann zu sagen, naja, und jetzt konkurrieren wir mal richtig. Wir konkurrieren darum, wer schafft es eigentlich, die zahlungsfähige Nachfrage an sich zu ziehen und das heißt, wer schafft es, dem anderen seine zahlungsfähige Nachfrage wegzunehmen? In dieser Gesellschaft, auch das vielleicht einmal, wenn einer darauf gucken würde, auf unsere Gesellschaft mit einem etwas wachen Blick von außen, würde er denken, die sind verrückt. Da werden Kapazitäten nicht danach geplant, ob man etwas braucht, wie viel man es braucht, sondern ganz anders, die verfahren ganz anders in ihrer Marktwirtschaft. Da wird nämlich so verfahren, jeder berechnet für seine Kapitalgröße eine Vergrößerung. Er will größer werden, er muss größer werden, das ist das Gesetz seiner Konkurrenz und sein Interesse. Und für dieses Wachstum nimmt er ohne weiteres Folgendes in Anspruch. Er sagt, ich nehme den anderen ihre Marktanteile weg. Meine Kapazitäten muss ich so aufbauen, dass ich den anderen nicht nur ein anderes Produkt oder so vor die Nase setze, sondern dass ich denen das, was sie bisher verkaufen, wegnehme dass ich also den Markt Stück für Stück erobere. Marken aufkaufen, Marktanteile erobern. Und dafür, was muss man dafür machen? Na, selbstverständlich muss man Überkapazitäten schaffen. In der Automobilindustrie liest man jetzt überall, ist es schon lange gang und gäbe, dass Kapazitäten danach berechnet werden, wir wachsen, wir nehmen den anderen etwas ab. Und von daher, damit wir gar nicht erst in die Verlegenheit kommen, ein neues Werk aufbauen zu müssen, wenn etwas mehr an Nachfrage da ist, müssen unsere Werke auch darauf ausgelegt sein, dass wir steigende Kapazitäten haben für das Wegnehmen der Marktanteile von den anderen. Es ist eine Irrationalität in der kapitalistischen Wirtschaft drin, die legt sich in verschiedene Teile auseinander. In dieser Wirtschaft steht erstens fest, nicht ein Bedarf befriedigen ist das Ziel, sondern Kapital muss wachsen, und zwar immer, stetig. Wenn Kapital wachsen muss, dann muss es auch auf Kosten der anderen Konkurrenten wachsen. Und zwar jedes, also strengt sich auch jedes dafür an, jedes versucht Größe zu erlangen als Konkurrenzmittel, um mit dieser Größe die Mittel sich zu schaffen, dem anderen seine Marktanteile wegzunehmen. In dieser Wirtschaft ist es so, es wird produziert, als ob die absolute Konsumptionsfähigkeit der Gesellschaft nur das Maß des Produzierens wäre von den einzelnen Konkurrenten. Und doch sind sie sich vollkommen sicher. Sie würden nichts herausgeben, ohne dass sie gewinnbringend verkaufen können. Und der Markt ist beschränkt und sie kämpfen um einen beschränkten Markt. Aber darum müssen sie ja umso härter kämpfen. Ja, und was ist ihr Mittel dafür? Wie sehen eigentlich die Anstrengungen aus, um das hinzubringen? Also wenn wir uns angucken, wie haben sich die Automobilkonzerne eigentlich in diese Krise, in diese Überproduktion hineingewirtschaftet? Naja, ziemlich einfach. Einerseits, man merkt schon bei dem Streit um die Patente bei Opel, man braucht Entwicklungsingenieure, Produktionsingenieure. Und was machen die? Na, einerseits müssen sie natürlich etwas sehr Seltsames konstruieren. Sie müssen auf den jeweiligen Marktpreis, der sich gut verkaufen lässt, ein Auto hin konstruieren, das aus irgendeinem Grund, mit Werbung und sonst wie wird man das schon an den Mann bringen, alle Produkte der Konkurrenten schlecht aussehen lässt. Irgendwie veraltet. Nicht mehr so schick. Das ist die eine Seite. Klar, dafür braucht Opel die Patente. Wenn die Patente nicht zurückkommen aus den USA, jeder hat es gelesen, steht Opel dumm da, egal mit wem es sich zusammenschließt. Zweitens aber, und das ist ganz entscheidend für uns hier, es geht nicht einfach um die besten Autos, sowieso nicht. Es geht nicht einfach um das neueste Modell, sondern es geht darum, in der Firma, wir haben es gesehen, wird Geld, Profit hergestellt. Wie lässt sich eigentlich das Verhältnis von Produktionskosten und Verkaufspreis optimieren? Kostpreis, Marktpreis, das ist die Kategorie, um die sich in der Automobilindustrie alles dreht. Wenn wir mit unseren Marktpreisen ein klein bisschen nach unten gehen in dieser oder jener Gruppe von Käufern, von Autos, Mittelklasse oder wie das dann alles heißt, Was müssen wir denn dann machen, Herr? Wir müssen doch mit dem Kostpreis runter, damit sich das lohnt. Und dann ist man sehr schnell einfach bei dem Punkt, der in seiner Banalität die Automobilindustrie, aber auch alle andere Industrien bewegt. Nämlich bei den Automobilproduzenten, bei den Firmen hat man durchrationalisiert in einem Maße, dass diese Industrie geradezu als Vorbild für alle andere Industrie wird. Dort hat man Rationalisierungsvorhaben so durchgezogen, dass heute nur Bruchteile derer, die früher noch für die Produktion von Autos notwendig waren, benötigt werden. Man hat das Band erfunden und das Band modernisiert. Man hat die allermodernsten Verfahren. Ja, aber woran misst sich denn das alles? Es misst sich daran, dass dieser ganze technologische Fortschritt doch nicht dazu dient, um den Leuten in den Fabriken es etwas bequemer zu machen. Im Gegenteil. Jeder technologische Fortschritt hat dazu gedient, zu sagen, wir können Lohnkosten einsparen, indem wir einerseits weniger Leute brauchen und andererseits den Leuten, die noch in der Fabrik, in der Produktion sind, mehr an Produktion pro Mann zuordnen können. Das Ganze ist ein sehr einfaches, aber hartes Prinzip, nämlich Lohnsenkung pro Stück, pro Arbeitsstück als Waffe der Konkurrenz. Es wird bezahlte Arbeit eingespart. Es wird ständig darauf geachtet. So viel zahlen wir und es muss doch mehr an Ertrag rauskommen, als wir zahlen. Also müssen wir die Arbeit pro Stück verringern und das ist unsere Waffe. Wofür? Na, dafür, dass wir als Autokonzern billiger produzieren können. Das heißt aber umgekehrt, wir holen aus jedem einzelnen Mitarbeiter mehr heraus als die anderen. Das ist unser Kostenvorteil. Das sollte sich auch jeder, der in Rüsselsheim, Bochum oder sonst wo jetzt so argumentiert, wir haben hier die effektivste Produktion, die muss ja wohl erhalten bleiben. Einmal überlegen, worauf er sich beruft, ist, dass in diesen hochmodernen Werken ständig daran gedreht wird, aus jedem einzelnen Arbeitnehmer immer mehr herauszuholen, herauszuwirtschaften, aus jedem bezahlten Euro für Lohn mehr herauszuholen und dabei sehr sparsam mit den Kosten umzugehen. Es sind ja Kosten und es kommt darauf an, Kostenüberschussrechnungen zu machen. Aus den Kosten möglichst viel herauszuholen. Ein entscheidendes Mittel dafür, dass man sich die allermodernsten Produktionsanlagen, das allermodernste Rationalisierungsgeschirr hinstellen kann, dass man seine Organisationsentwickler und REFA-Fachleute, die heißen heute nicht mehr so, also diejenigen, die die Produktion organisieren und immer mehr darauf hin ausrichten und immer besser dafür einrichten, dass Lohnkosten eingespart werden im Verhältnis zu dem, was rauskommt. Das beste Mittel, um so etwas zu beschaffen, sich das überhaupt leisten zu können, Plattformen, Stückzahlen und so weiter richtig ausnutzen zu können, ja, das ist Kapitalgröße. Das muss sich ja lohnen. Merkt man jetzt wieder an Opel. Da ist sofort die Frage, ist Opel allein groß genug? im General Motors Konzern, ja, ja, da waren Sie ein Teil einer Einheit, die 9,6 Millionen Stück hergestellt haben. Aber jetzt, Sie allein, die hätten ja weniger als 2 Millionen Stück, naja, das wird sich ja nie lohnen und so weiter. Also so wird geredet, aber worauf kommt es eigentlich an? Auf Kapitalgröße. Kapitalgröße ist ein Kampfmittel, um Rationalisierung richtig zum Zuge zu bringen, um in der Konkurrenz richtig durchziehen zu können. Und in diesem Fall ist die Automobilindustrie geradezu ein Prototyp, um mal dieses Autowort zu nehmen, ein Prototyp fürs Kapital. Großes Kapital, Kapital zu schaffen, das kampfkräftig ist, um andere aus dem Feld werfen zu können, um aus Arbeit möglichst viel Gewinn machen zu können. Solches Kapital nimmt nicht Maß an kleinen regionalen Verdienstmöglichkeiten. Ein solches Kapital nimmt die ganze Welt als seinen Markt, als seine Verdienstmöglichkeit. Es ist, die Automobilindustrie zeigt es, als großes Kapital internationalisiert. Es benutzt die Zahlungsfähigkeit in aller Welt als sein Bereicherungsmittel und nicht nur das, es benutzt auch die Arbeitsfähigkeit in aller Welt als sein Bereicherungsmittel. Es ist ja nicht unbekannt, dass in der Zwischenzeit aus regionalen Autoproduzenten Multis geworden sind. Sie haben Produktionsstätten in aller Welt. Sie vergleichen die Produktion und lassen sich zuliefern aus aller Welt. Hier ein Teil, da ein Teil. Manchmal ist in den Zeitungen dann so etwas zu sehen wie: Hier ist das Auto, wo kommt eigentlich das einzelne Teil her? Und dann wird immer gesagt, ja, das von da, das von da, das von da. Aus aller Welt ein Puzzle. Aber was heißt das eigentlich? Das heißt ja nicht, guckt mal Leute, so schön arbeiten wir heute welt- und kontinentübergreifend zusammen. Sondern ganz anders, es wird verglichen. Es wird verglichen, wo ist die billigste und willigste Arbeitsbevölkerung eigentlich zu haben. Und in dem Maße, wie Produktionstechnik Geschick in sich birgt, wo es nicht mehr so sehr darauf ankommt, was der Einzelne an handwerklichem Geschick mitbringt, weil es schon im Automaten drin steckt. Also je produktiver die Maschinen werden, umso mehr kann es auch ausgenutzt werden, dass in anderen Teilen der Welt ja, Billigkeit und Willigkeit von Arbeitskräften doch auch vorhanden ist. Ja, und die Arbeitnehmer in aller Welt, sie lassen es sich gefallen leider. Sie lassen sich benutzen. Sie lassen sich durchsortieren und anschauen nach dem Motto, ja, hier könnte man ein Werk hinbauen unter folgenden Bedingungen. Und dann müssen die Leute halt billig, willig dafür arbeiten. Und sie lassen sich nicht nur, naja, anschauen und durchsortieren, sondern sie lassen sich sogar gegeneinander ausspielen. Kaum einer, der in der Automobilindustrie arbeitet, wird es verpasst haben, dieses Reden von: Wenn ihr hier nicht auf dies oder jenes verzichtet, dann bauen wir das Werk, das nächste da und da. Da sind sie billiger. Da wollen sie sowas erst gar nicht. Das gegeneinander Ausspielen der verschiedenen Standorte hat dazu geführt, dass das Kapital ja selbst innerhalb des Konzerns eine Konkurrenz um Lohnsenkung durchführen kann. Wer macht es am billigsten? Wer rationalisiert am härtesten durch? Und, mit diesen Rationalisierungen ist es dazu gekommen, dass die Unternehmen jede Menge Möglichkeiten sich eröffnet haben. Leider ist es nicht so, dass die Arbeitnehmer, die Arbeiter daraus einen Schluss gezogen hätten. Sie könnten ja den Schluss ziehen, seht ihr mal, wie gemeinsam schlecht wir überall behandelt werden. Was für ein Prinzip es ist, unter das wir überall gemeinsam gebeugt, was für ein Prinzip, für das wir überall gemeinsam ausgenutzt werden. Aber nein, leider ist es eher so, dass sich die Arbeiter mit der Firma, ihrer Firma, unser Opel, gegen die Konkurrenz solidarisieren. Es ist eher so, dass sie mit unserer Regierung, ihrer Regierung, gegen andere Regierungen und Länder anstinken wollen und im Zweifelsfall mit ihrer Fabrik gegen die anderen Produktionsstandorte im gleichen Unternehmen. Eins noch zu der Größe. Größe, die die Automobilfirmen als Kampfmittel dafür einsetzen, um aus jeder einzelnen Arbeitskraft das Maximum herauszuholen, also aus jeder bezahlten Lohnmark, Gehaltsmark, ein Maximum herauszuholen. Naja, die Größe ist unumgängliches Konkurrenzmittel und darum warten Automobilkonzerne, auch Opel und GM, nicht zu. Wann haben wir denn genügend Gewinn erarbeitet, um uns das alles leisten zu können? So geht es nicht zu, sondern es geht ganz anders zu. Das Konkurrenzmittel in der Welt der Realwirtschaft ist mit Selbstverständlichkeit der Kredit. Kredit ist das, womit überhaupt die große Industrie und damit auch die Automobilindustrie sich bewegt, ihren Laden am Laufen hält. Und Kreditwürdigkeit ist daher ein ganz entscheidendes Kriterium, an dem überhaupt das Produzieren hängt. Zu sehen ist es leicht, Verbindlichkeiten und so weiter, ich habe es vorhin erwähnt, der Fall der Aktienkurse, die Frage, kann General Motors die Anleihen, die es regelmäßig herausgibt, wieder auflegen, kann es sich refinanzieren, so nennt man das im Finanzjargon. Also auch da sieht man, Kredit ist das Mittel und es ist auch sehr naheliegend. Fürs große Kapital heißt nämlich die Devise, wenn Größe das ist, womit wir die anderen überflügeln, womit wir die Produktionsmittel beschaffen, womit wir die Arbeit so ertragreich machen, dass wir andere auch aus dem Feld schlagen können, dann besorgen wir uns das Geld, bevor wir es verdient haben. Das ist Kredit. Größe schaffen, damit man mit fremdem Geld schon eine Größe hat. Mit diesem geliehenen, beschafften Fremdkapital wird dann alles in Gang gesetzt, um den gewünschten Erfolg, Konkurrenzerfolg herbeizuzwingen gegen die anderen. Die machen es übrigens genauso. Im Fall der Automobilindustrie merkt man übrigens, die Überlegung, Größe zusammenzuzwingen, liegt schon im Ausgangspunkt der großen Automobilkonzerne. Die haben gleich sich nicht gegründet oder sind heutzutage nicht einfach Privatunternehmungen. Privatkapitalisten wären dafür zu klein, die haben sich gleich gegründet als Aktiengesellschaften, gleich als eine Gesellschaft, in der Unternehmer der verschiedensten Art und Weise Anteilsscheine kaufen und so ihr Kapital zu einer Größe zusammenschmieden, das sie als Kampfmittel einsetzen können. Außerdem, sie schaffen Aktienkapital. Die Automobilkonzerne sind selber spekulativ tätig. Man hat es mitgekriegt, letztens bei Porsche haben die nicht viel größeren Gewinn als aus dem Verkauf ihrer Automobile, aus dieser Spekulation auf VW-Aktien gezogen. Milliardengewinne und manchmal zerrinnen sie auch wieder und da muss man nachschießen. Aber man merkt doch etwas daran. Man merkt daran, genauso wie an den Schwierigkeiten der Refinanzierung, an den Nachrichten, worin es heißt, große Automobilkonzerne seien entscheidend in der Währungsspekulation, haben eigene Banken. Die saubere Einteilung, an die man immer glauben soll, schaut mal hier, da ist die Realwirtschaft, die ist produktiv ziemlich sauber. Da drüben ist die Finanzwirtschaft, windig diese Kerle, bauen immer Blasen und nachher pafft's. Diese Einteilung ist lächerlich. Oder, wenn man nicht bei diesem negativen Urteil stehen bleiben will, es ist lächerlich, weil die Automobilindustrie, die große Industrie selber spekulativ tätig ist, weil sie mit Kredit läuft. Wenn man nicht dabei stehen bleiben will, und das wäre ja auch schon mal ein Fortschritt, dann wäre der nächste Gedanke, ja überhaupt diese ganze Automobilindustrie, die große Industrie, wenn sie konkurriert darum, kreditwürdig zu sein, ja was ist denn dann eigentlich das, was in ihr bewegt wird? Sie ist ein Finanzinvestment, wie andere auch. Das Produzieren von Autos misst sich daran, ob dieses Investment aufgeht und ob es sich lohnt, das Investment zu verlängern. Große Geldkapitale wandern, zum Beispiel auch ins Auto produzieren. Sie werden ständig erweitert, vergrößert und dafür eingesetzt, damit sie sich lohnen, damit aus Geld mehr Geld wird. Und wenn das die Autoindustrie oder auch das Anlegen in Aktien oder sonst wie nicht bringt, ja dann heißt es, hier ist eine Krise. Also, es ist kein Wunder, die Autoindustrie, die mit viel Kredit gearbeitet hat, die aus Kredit besteht, die Kredit kreiert, dass diese Automobilindustrie dann, wenn es im Finanzwesen scheppert, wenn im Finanzwesen eine Krise sich einstellt, dass die sich auch in der Automobilindustrie sofort auswirkt, dass die Automobilindustrie eine der ersten war, die es gemerkt hat. Die Krisenlage, noch einmal so beleuchtet, ist jetzt doppelt. Da stehen die Automobilindustriellen da und sagen, es gibt Marktschranken, das finden wir ganz unerträglich. Wir haben schon mal einen Blick drauf geworfen, meine Analyse wäre, die Marktschranken, von denen Sie reden als die haben sich eingestellt, sind das Produkt von Ihnen selbst. Und es ist notwendig, weil so geht Konkurrenz in der großen Industrie und in der Automobilindustrie. Die Marktschranken, auf die Sie verweisen, Einerseits, im Massenmarkt, da sei es so schlecht. Die Leute, die gewöhnlichen Leute kaufen nichts mehr, die Massen. Naja, das ist kein Wunder, muss man auch wiederum sagen. Die Massenkaufkraft ist sowieso eine vom Kapital geschaffene, ziemlich abhängige Größe. Die Leute haben nur so viel zu kaufen, wie überhaupt es an Lohn vom Kapital gibt. Und das Kapital ist sehr sparsam, wie wir sehen. Einerseits beschränkt es überhaupt immer, es ist ja ein Kostenfaktor der Lohn, den Lohn in seiner Größe. Andererseits werden die Leute sowieso nur so lange beschäftigt, wie sie profitabel anwendbar sind. Dann gibt es immer mehr Arbeitslose, die kriegen gar keinen Lohn. Kein Wunder, dass die Massenkaufkraft sowieso immer eine ziemlich beschränkte Sache, nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch insgesamt ist. Und in der Krise schnurrt diese Massenkaufkraft durch die Tat des Kapitals doch selber zusammen. Sie selber entlassen die Leute, also haben die auch kein Geld mehr. Sie selber kürzen die Löhne, auch auf der Seite. Kein Wunder. Und das ist sehr sinnvoll und zweckmäßig in dieser Gesellschaft. Nicht, dass einer auf die Idee käme, die sollten das mal lassen. Nein, das ist genau das Mittel, mit dem im Kapitalismus Betriebe das Verhältnis von Kosten und Überschuss gestalten. Auf der anderen Seite, auch das, wer kauft sonst noch Autos? Ja, 50% der PKWs werden von Firmen gekauft. Die kaufen jetzt auch weniger. Die ganzen Leasingflotten, die ganzen Dienstwagen werden auch nicht mehr gekauft. Also auch nach der Seite ein Produkt von Spekulation. Und auch das, die Luxusschlitten gehen auch nicht mehr so gut. Selbst diejenigen, die nicht selber arbeiten gehen müssen, sondern nur für ihre Frau einen Zweitwagen fürs Golfen kaufen, sind zurzeit nicht mehr so spendabel, hört man. Also auch da ist nicht letztlich alles loszukloppen, was man anderswo nicht loskriegt. Zweitens, in der Seite Verlust an Kreditwürdigkeit, Aktienverfall, finanzkapitalistisches. Naja, die Automobilindustrie hat das eigene produktive Geschäft ja doch als was benutzt? Na, als Grundlage für das Anwerben von Finanzkapital. Und nach der Seite ist es so, nein, die Finanzkapitalisten, die diese Firmen mit ihren Mitteln ausstatten, kommen genau wie die Automobilkonzerne zu dem Ergebnis, zurzeit ist die Wiederanlage von Kapital, die Vergrößerung des Kapitals prekär, es lohnt sich nicht. Es zeigt sich also, dass das große Kapital, das die Wirtschaft der Staaten bestimmt, eben eine Anlagesphäre von Finanzkapital ist. Produktion, Verkauf, Konsumtion beruht auf Massen von immer wieder erneuerungsbedürftigen und wachsenden Krediten und Finanzanlagen. Und das real wirtschaftende Autokapital ist eine Bündelung von Kapitalmacht, die darauf spekuliert, dass es eine immer größere Profitmasse gibt. Und allen ist klar, wenn sie den Kredithebel einsetzen, sie untergraben den Erfolg des Konkurrenten und die anderen untergraben es bei ihnen. Offengelegt und ausgelöst wird die Krise dann dadurch, dass alle Autokonzerne vor der Situation stehen, ihre Kreditmassen werden nicht refinanziert und aufgestockt. Dann wird Ihre Spekulation auf Marktübernahme von den anderen prekär. Weil die Verkörperung Ihrer Macht, Ihrer kapitalistischen Macht, das Geldkapital, als Profitquelle zweifelhaft ist. Tja, und wenn diese Rechnungen der Finanzanleger nicht mehr aufgehen, ja, dann bricht die große Produktion auch zusammen. Dann wird das Produzieren eingestellt im Kapitalismus. Und dann werden die nützlichen Dinge mit einmal nicht mehr hergestellt, weil es ja nur darauf ankam, Profit aus ihnen zu machen. Wie bewältigen Sie denn jetzt die Krise? Das wäre der nächste Schritt. Also, gesagt werden sollte, um es klar zu machen, von wegen Realwirtschaft, von wegen zwei Teile, hier die Guten, da die anderen. Es geht Ihnen um das Gleiche. Das sich in die Krise hinein manövrieren, ist nicht etwas, was Ihnen von außen angetragen wird, sondern etwas, was Sie nach allen Seiten selber bewerkstelligen und dann gegeneinander durchsetzen und verallgemeinern. Das war erst einmal einiges an Argument dafür. Und die Krisenbewältigung, die Sie jetzt treiben und die man jetzt bewundern darf, ja, wie geht die? Einerseits, der Kapitalismus ist da sehr einfallslos. Wiederum mit einem sehr einfachen Prinzip. Es muss gerettet werden. Ja, was muss gerettet werden? Das Kapital. Die Firma, das Unternehmen, das muss gerettet werden. Wenn das Kapital sich rettet, was muss es dann machen? Naja, es muss keine Kosten und Mühen und keine Zimperlichkeiten scheuen. Das heißt, wenn das Kapital sich rettet, dann wird es ziemlich brutal gegenüber allen Kostenfaktoren. Und weil mir als Kostenfaktor die Maschinen nicht so leid tun, konzentriere ich mich mal auf den Kostenfaktor, der mehr lebendig ist und davon leben muss. Natürlich, alle Kostenfaktoren werden angegangen. Überall wird rationalisiert. Das, was wir einkaufen, heißt übrigens im großen Stil, bei den Zulieferern muss rationalisiert werden, die müssen ihre Kosten nach unten treiben. Was machen die? Naja, an ihren Leuten sparen, entlassen. Und umgekehrt? Naja, weil es darum geht, das Kapital in Geldform zu retten, wird eben alles Produktive eingestellt. Es wird viel produktiver Reichtum vernichtet. Und es wird vor allen Dingen an dieser lebendigen Kraft, die man benutzt zum Arbeiten und die man bezahlen muss, ziemlich gedreht. Also radikale Einschnitte, Lohnsenkerei, neue Leistungsvorgaben in den Betrieben. Keine Firma, die bisher irgendwie ihren Sanierungsplan vorgelegt hat, hätte darin nicht als den entscheidenden Punkt drinstehen, so und so viel Tausend entlassen wir und von den restlichen fordern wir folgende Einschnitte. Das ist der entscheidende Hebel des Sanierens. Wenn das Kapital sich saniert, saniert es sich eben auf Kosten derer, die darin arbeiten und vom Lohn leben müssen. Und naja, dann geht es halt so, atmende Fabrik heißt das, als erstes fliegen die Leiharbeiter raus, die Betriebe haben es ja fertiggebracht, einen großen Teil ihrer Belegschaft quasi nicht mehr vorzuhalten, sondern auszulagern, um dann zu sagen, wir atmen die nur bei Gelegenheit mal ein. Und bei der jetzigen Gelegenheit atmen wir die als verbrauchte Luft wieder aus. Ups. Und das ist ganz unproblematisch, weil übrigens unsere Betriebsräte da auch wenig Gezerspiel drum machen, die gehören ja nicht dazu. Sind ja nicht Stammbelegschaft. Und bei den anderen, die Stammbelegschaft sind, naja, die haben doch, naja, und dann wird jetzt auf Kurzarbeit gesetzt, dann wird das Jahres- oder Lebenszeitkonto der Arbeitszeit jetzt mal umgebucht. Vor allen Dingen wird kurz gearbeitet und es wird gekürzt, gekürzt, gekürzt. Das ist die Seite, wenn das Kapital sich rettet. Und die andere Seite, wenn das Kapital sich rettet, dann will es sich nicht nur retten, sondern dann will es auch Krisengewinnler sein. Dann will es gestärkt daraus hervorgehen. Und folgende Logik ist sofort auf dem Tapet. Wir machen die anderen fertig. Leider drücken da ja Arbeitnehmer manchmal ihren Chefs die Daumen. Sie müssten sich nur einen Moment lang mal vorstellen, dass Sie aus der Sicht der anderen Firma diejenigen sind, die da fertig gemacht werden müssen. Also, die Obelaner, die sagen, hoffentlich werden General Motors Arbeitsplätze in Amerika gestrichen oder hoffentlich geht Chrysler kaputt, die beziehen sich auf etwas sehr Seltsames. Die beziehen sich darauf, dass die Unternehmen sich an ihren Arbeitnehmern schadlos halten, dass sie die zu Geschädigten machen. Und dann darauf zu setzen, ja, ja, da drücke ich mal die Daumen, dass das den anderen geschieht und nicht mir, ist geradezu die Ignoranz gegenüber der Rolle, die man selber einnimmt. Wenn die Unternehmen durchfechten. Wer hält durch? Wer setzt sich durch? Jetzt der neue Fiat-Plan für die Opel-Übernahme, wer es heute gelesen hat, 18.500 Streichungen, so und so viel Bergschließungen und so weiter, da ist doch einer unterwegs, der will gewinnen. Und das Gleiche wird gemacht, um sich zu retten. Alles dasselbe. Also bei dieser Konkurrenz wird von der Öffentlichkeit sogar Kritik geübt. Kritik geübt, nämlich daran, klappt's? Hat das Erfolg? Ist das ein erfolgversprechendes Unternehmen? Ist das ein gutes Konzept? Ich würde sehr davon abraten, jedermann sich in diese Diskussion hineinzumengen. Ist Magna besser als Fiat? Weil in jedem Fall heißt es doch da, diese jetzt von uns angeschauten Konzepte soll man danach beurteilen, ob sie das Kapital am besten voranbringen, ob sie es am besten dazu befähigen, aus ihren Leuten am meisten rauszuholen, ob dieses oder jenes Konzept am meisten Synergieeffekte bringt, nämlich nach dem Motto, hier wird gestrichen, der kann am meisten Synergien erzielen, das würde den Markt gut bereinigen. Und da soll man sich einmischen, wenn das die einzige Kritik ist. Naja. Und das andere, und das ist der entscheidende Punkt, alle mischen sich ein unter dem Gesichtspunkt, es geht doch um Arbeitsplätze. Es geht doch um die Rettung von Arbeitsplätzen. Man soll nicht so schlecht über diese ganzen Konkurrenzanstrengungen reden, weil die Firmen versuchen doch Arbeitsplätze zu retten. Tja, das wäre ja auch gelacht. Wenn man nicht noch diese Verdrehung hinkriegte. Gehen wir erstmal auf die Seite der Verdrehung. Und zwar die, da heißt es doch, liebe Arbeitnehmer, ihr müsst doch sehen, der Misserfolg eures Unternehmens wäre auch euer Misserfolg, weil ihr werdet entlassen. Also ist doch klar, ihr und der Betrieb, ihr gehört zusammen, ihr habt eine Gemeinschaft. So wird gedacht, so wird argumentiert. Aber wenn man einen Moment innehält und überlegt, es wird doch nur von der negativen Seite gesprochen. Es ist doch die Betroffenheit, die hier eigentlich zum Argument gemacht wird. Nämlich der Betrieb, wenn es ihm schlecht geht, schmeißt euch raus. Wenn es dem Betrieb noch schlechter geht, dann sind die neuen Käufer dabei, die euch rausschmeißen. Die negative Stellung des Kapitals zu den Arbeitern, ein Gegensatz, wird behandelt als eine Gemeinsamkeit. Das ist eine zynische Umdrehung. Und es gibt etwas, worauf sich das Ganze beruft. Und das ist vielleicht auch eine zynische Wahrheit, vielleicht kann man den gleichen Gedanken so ausdrücken. Jeder Arbeitsplatz tatsächlich im Kapitalismus ist jeder Arbeitsplatz davon abhängig gemacht, ob er Profit bringt. Der Arbeitsplatz, wo die Leute denken, ja Mensch, das ist meine Einkommensquelle, ist gar nicht ihre Einkommensquelle, sondern ist der Sache nach etwas ganz anderes, ist eine Profitquelle. Als Arbeitsplatz, als Einkommensquelle, damit kann man gar nicht kalkulieren, der wird nämlich einfach gestrichen. Arbeitsplatz als Profitquelle, was er ist, das beweist sich doch nicht zuletzt jetzt in der Krise daran, wenn gesagt wird, nicht mehr profitlich, Streichung, weg. Dann zeigt sich, dass der Arbeitsplatz etwas anderes ist als eine angenehme, zu verteidigende Einrichtung, die man gern haben möchte. Es ist was anderes, der Arbeitsplatz ist nicht nur nichts Festes, Sicheres, sondern der Arbeitsplatz ist die Zusammenfassung von all den Ansprüchen, die das Kapital an die Leute hat. Also, wer sich von den Bedingungen so schlecht überzeugen lässt, die ihn an seinem Arbeitsplatz gemacht werden, arbeite mehr, länger, härter für weniger Geld. Wer daran nicht merkt, dass der Anspruch auf Gewinn das alleinige Prinzip und das bedingungslose Prinzip ist, das bei Arbeitsplatz gilt. Der verpasst, dass Arbeitsplatz kein verlässliches, ja gar kein Lebensmittel für Lohnabhängige ist. Und wer die kapitalistische Realität, dass die Masse der Bevölkerung aufs Dasein als lebendiges Produktionsmittel und als Manövriermasse des Kapitals festgelegt ist, wer das nicht beurteilt, sondern einfach sagt, ich bin Realist, so ist die Welt, der macht einen entscheidenden Fehler. Der nimmt nämlich Partei. Und der nimmt nicht Partei für seine eigenen Anliegen und Interessen, sondern der nimmt Partei in Form des Arbeitsplatzes für die negative Abhängigkeit, in die er hineingesteckt ist. Und behauptet dann eine falsche Gemeinsamkeit, wir Opelaner, wir das Unternehmen. Und das ist schlecht und schädlich und das sollte man lassen. Soweit zum ersten Teil. Ja, gibt es jetzt gleich Diskussionsbedarf oder immerhin ist das Arbeitsplatzargument ein sehr zentrales. Es kommt andererseits in der Betrachtung der Gewerkschaft natürlich noch einmal in ganz ausgeprägter Weise vor. Vielleicht gibt es ja auch dann noch die Möglichkeit darüber zu diskutieren. Also gibt es jetzt gleich den Bedarf zu sagen, halt mal stopp, da fehlt was, da ist was verkehrt.
Ja, ich hätte eigentlich schon mal gerade auf das Letzte, was Sie gesagt haben, noch mal eine Frage oder einen Einwand. Und zwar, dieses Ganze, was Sie gesagt haben, von dieser Analyse des Kapitalismus und die Analyse dieser Konkurrenz der verschiedenen Firmen, da bin ich total einverstanden. Auch, wie du eben gesagt hast, ja, wenn einem gar nicht bewusst ist, in welcher Situation ich bin, wenn ich jetzt, egal in was für einem Betrieb arbeite, dann mache ich einen Fehler. Ich bin mir aber bewusst, in welcher Situation ich bin. Und das fehlt mir einfach daran, jetzt diese Aussicht, dieser Ausblick, was mache ich dann trotzdem? Ich bin mir dessen bewusst, aber ich sehe das als so etwas Paralleles. Ich bin mir bewusst, ich will es auch thematisieren mit meinen Kollegen im Leben, aber ich möchte auch Bedingungen trotzdem verändern, weil ich befinde mich natürlich in dieser Situation. Ich befinde mich in dieser Gesellschaft und möchte eben gewisse Bedingungen schaffen, nicht in Konkurrenzkampf mit den anderen, sondern ich will halt am liebsten natürlich weltweit irgendwie Bedingungen schaffen, mich solidarisieren mit den anderen Beschäftigten und sagen, nee, dann runter geht es nicht. Das ist zum Beispiel hat was mit Mindestlohn zu tun. Als Beispiel, was jetzt gesagt wird, naja, das ist eine kleine Forderung oder sowas, aber das sehe ich halt, dass ich parallel so handeln muss, weil wenn ich immer sage, das ist ja aber nicht das richtige Ziel, was ich da verfolge, ich will ja eigentlich den Kapitalismus abschaffen, dann weiß ich aber trotzdem nicht in der Situation, in der ich mich befinde, wie ich denn dann handeln soll. Also ich möchte dann trotzdem lieber handeln und Leute dazu bewegen, Kollegen dazu bewegen, etwas zu machen. Und das können kleine Schritte sein, aber ich befinde mich ja in einer Gesellschaft, wo ganz viele sind, die überhaupt gar nichts machen, die einfach konsumieren, die einfach sagen, ja, ist halt so. Und da sehe ich so eine Diskrepanz. Also mich spricht das immer an, auch jetzt dieser Vortrag und die Umsetzung, aber mir fehlt das an diese Umsetzung in der Praxis, wo ich etwas trotzdem bewegen kann, ohne das so kritisiert zu sehen, naja, das ist doch sowieso jetzt nicht ganz das Richtige.
Naja, die Frage, so gestellt, soll man sich jetzt alles gefallen lassen, nur weil man gegen den Kapitalismus ist? Ja? Da wäre ich bestimmt nicht dafür. Nur eine Nachfrage habe ich schon. Ich sehe es auch so, dass ein Einwand gegen den Kapitalismus mit der abstrakten Alternative, Leute, lasst euch alles gefallen oder macht Revolution, ziemlich schlecht bedient ist. Nur dieses, ich will doch bei den kleinen Schritten anfangen, hat einen ganz, einen Haken eventuell. Und zwar, sind denn diese kleinen Schritte überhaupt Schritte dahin, wo man hin will? Also, wenn ich sage, gut, der Kapitalismus ist scheiße, aber sagen wir mal, ein Mindestlohn wäre doch schon besser als gar nichts. Jetzt das Beispiel hergenommen. Da bin ich mit einmal ganz anders unterwegs. Und zwar, ich bin ja gar nicht mehr bei der Frage, Kollegen, woran liegt es eigentlich, dass wir hier in der Situation sind, dass der Lohn, den man uns zahlt, noch nicht einmal zum über die Runden kommen reicht. Das kommt ja überhaupt als Überlegung beim Mindestlohn rein. Da käme tatsächlich heraus, die Kalkulationen der Unternehmer schließen das Überleben und Leben der Leute als Gesichtspunkt überhaupt nicht ein. Soll man in solch einer Gesellschaft dann sagen, na gut, dann versuchen wir das Minimum des Überlebens durchzukämpfen, und dann geht's doch. Oder muss man sagen, dann sieht man doch daran, dass in diesem Kampf, wenn man wirklich nur das, man kann irgendwie dann über die Runden kommen, erreicht, dass darin diese Gesellschaftsform nichts taugt. Es ist also ein großer Unterschied, ob jemand hingeht und seine Kollegen darüber aufklärt und mit ihnen darüber spricht. Worin besteht eigentlich dieser unversöhnliche Gegensatz? Oder ob er unter dem Gesichtspunkt, ich will doch was Konkretes tun, die Unversöhnlichkeit des Gegensatzes als, ja, ja, weiß ich schon, mit einmal in etwas anderes verwandelt, nämlich, das ist doch versöhnbar. Wenn es einen Mindestlohn gibt, dann kann Kapital und Arbeitsinteresse, Arbeiterinteresse nebeneinander existieren. Dann ist doch dem einen, was er braucht, nämlich ein Minimum zugeteilt, und der andere, na gut, der macht dann seinen Gewinn. Das ist mit einmal eine ganz andere Position. Dann wird nämlich mit einmal gar nicht der Gegensatz, der darin steckt, dass man um einen Mindestlohn überhaupt fechten muss, wirklich deutlich gemacht. Sondern dann kommt was anderes heraus. Dann kommt heraus, letztlich ist das Konkrete immer der Versuch, was geht, vom Kapital zu kriegen. Und das Kapital sagt dann, wenn schon, was alles nicht geht. Da fällt gerade auf, dass Unternehmer in dieser Unversöhnlichkeit sehr prinzipiell sind. Dass aber Leute, die sich gewerkschaftlich engagieren, die Unversöhnlichkeit quasi so auf ein, ja, da habe ich schon mal von gehört, gehört in, ja, irgendwie zum, ist schon in Ordnung. Und dabei aber den Standpunkt von einnehmen, wir versuchen ständig, den Leuten klarzumachen, du musst etwas tun, ja, aber wofür eigentlich? Dafür etwas tun, dass Unternehmertum und Arbeitnehmertum irgendwie doch zusammengehen können. Und das halte ich für einen, jedenfalls für einen Schritt, der da trennt sich was. Verstehst du das? Ich weiß nicht, wie es in deiner Praxis ist, ne? Aber dieses, ich mache es mal ganz konkret, dann fange ich mal beim Mindestlohn an, da bin ich eigentlich bei einem anderen Punkt. Leute, die begriffen haben, ich kann es auch mal umgekehrt sagen, Leute, die begriffen haben, dass diese Gesellschaft nichts für sie ist, die lassen sich auch nicht davon abhalten, für Verbesserungen hier und da zu streiten. Weil sie leben ja noch hier und da und dann kann man vielleicht dies und das durchsetzen. So ist es ja nicht. Aber umgekehrt die Sache anzugehen, die sind ja alle noch nicht so weit, dass sie die Einsicht in den Gegensatz hätten. Darum sage ich Ihnen mal 2 Pfennig mehr. Das ist ein Fehler, der schädigt nicht nur die Einsicht, sondern auch das materielle Interesse.
Kann ich nochmal ganz kurz sagen? Also, darum meinte ich ja zweigleisig. Also schon sagen, dass das Problem der Kapitalismus ist, das System ist. Und also nicht nur das eine, wenn ich jetzt nur für etwas kämpfen und sage, ja, letztlich ja was persönlich, das meine ich ja auch gar nicht. Aber du hast ja mehrere Sachen vorhin in deinem Vortrag auch angesprochen, zum Beispiel mit der Leiharbeit. Dass das natürlich die ersten Leute sind, die draußen sind und die Betriebsräte dann gar nicht mehr für sie einsetzen können oder wollen oder was auch immer. Und das ist für mich ein Ziel, oder dagegen kämpfe ich halt auch, dass ausgegliedert wird. Sondern dass es ein Kollegium bleibt, wo eben gleiche Arbeit, gleicher Lohn, gleiche Arbeitsbedingungen sind, als ein Standard. Das heißt aber nicht, dass ich damit sage, ja, das ist jetzt dann versöhnt mit dem Arbeitgeber, sondern einfach um sich gegenseitig zu stärken und sich zu solidarisieren, nicht noch weiter abzubröckeln und so. Das meine ich mit diesem Zweigleisig.
Ja. Ob das zweite Gleis tatsächlich dafür geeignet ist, in deine oder in unsere Richtung zu führen. Nimm doch mal die Sache mit dem Mindestlohn, die dir eingefallen war. das möchte ich, was schon gesagt worden ist, noch dahingehend ergänzen. Also du stellst dir sowas vor, wie ob nicht die Forderung nach der Einführung eines Mindestlohns sowas sein könnte, wie ein Schritt in die Richtung von, ach was weiß ich, was neuerdings soziale Unruhen heißt. Ne? Und zwar ist der Begriff bekanntlich von oben in die Debatte eingeführt worden. So denkst du dir das. Ne? Das sage ich jetzt ergänzend zu ihm. Noch Folgendes dazu. Die Erfinder und die Initiatoren und also überhaupt die Leute, die sich für Mindestlohn stark machen und einsetzen, also unsere Gewerkschaften hauptsächlich, in erster Linie, die sehen das genau umgekehrt rum. Die sehen den Mindestlohn als Schritt zur Einhegung von jedweder Unzufriedenheit. Die sagen doch, Mindestlohn, das muss sein, sonst schaukelt sich am Ende noch in unserem im Prinzip wunderbaren Laden eine Unzufriedenheit darüber auf, dass man trotz fleißiger Arbeit, vom Entgelt dieser Arbeit, noch nicht mal mehr ohne Hartz-IV-Aufstockung leben kann. Das ist der Tenor. Die sagen ja auch, die warnen ja auch vor der sozialen Unruhe. Hör dir den Sommer an zum 1. Mai und so weiter und so fort. Also da würde ich mal sagen, hör auf die Erfinder und die Propagandisten der Mindestlohnforderung. Vielleicht ist das noch ein zusätzlicher Hinweis darauf, wie wenig die taugt. Und stattdessen, tja, ich bin dafür, sich da gar nichts gut zu machen, sondern ganz nüchtern Folgendes zu konstatieren. Wenn von oben her die soziale Unruhe quasi eingeführt wird in die politische Debatte, und wenn dann davor gewarnt wird, dass nur ja keine solche eintritt, und wenn die Politkonkurrenten, die demokratischen, sich untereinander davor warnen, dass sie nur ja keine soziale Unruhe herbeireden und so weiter, na gut, dann ist der nüchterne Befund ist der, die soziale Unruhe von unten, die ist nicht existent. Das ist der Ausgangspunkt. Bevor man also an ich hoffe, dass ich da in deinem Sinne rede, bevor man da also an klassenkämpferische Aktivitäten denkt, muss man ganz nüchtern diese Sachlage konstatieren und sagen, es geht dann also zuallererst mal darum, dass man die lieben Kollegen von ihrer jetzigen Auffassung, von ihrem jetzigen Bewusstsein wegbringt. Die allererste, ist ganz banal und elementare Aufgabe ist, die Kritik von diesem falschen Bewusstsein bei den Leuten. Da hat man das nochmal zu tun. Und da sollte man anfangen, da sollte man sich gewissermaßen aufmunitionieren, damit man das effektiv probieren kann. Also die Agitation der Kollegen. Das wäre mein erstes Ding. Und da würde ich beim Mindestlohn nie drauf kommen zu sagen, das ist doch immerhin etwas. Sondern beim Mindestlohn würde ich drauf kommen zu sagen, das ist ja ein wahnsinnsvernichtendes Urteil über die Produktionsweise, über die Wirtschaftsweise, in der wir zu leben genötigt sind. Das sagt doch nichts weniger als diese Wirtschaftsweise. Ihre Agenten, die Kapitalisten sind Unternehmer, die kennen aus sich heraus, aus ihrem Geschäftsgebaren, einfach keine Grenze nach unten, was den Arbeitslohn anbelangt, also den Lebensunterhalt der anderen Leute. Die kennen da keine Grenze nach unten und es muss schon ersatzweise für Klassenkämpfe sich der Staat aus seinen Kalkulationen heraus bereit finden, gesetzgeberisch, also gewaltmäßig tätig zu werden, um da eine total, wie soll ich sagen, so elendige Schranke nach unten einzuziehen. Und dann bin ich wieder bei meinem Argument von vorhin. Der Staat tut es aus seinen Gesichtspunkten, wenn er es tut, dann auch wieder, um einzuheben, was an Konfliktpotenzial in diesem Scheißladen drin ist und was sich leider Gottes von unten her gar nicht artikuliert. Das wäre mein erster Ratschlag.
Vielleicht eine Ergänzung dazu machen, und zwar zu dem Argument mit dem kleinen Schritt, auch an diesen beiden von dir erwähnten Geschichten aufgehängt, also da einmal das Mindestlohnargument und zweitens das mit den Meierarbeitern. Ich will das mal so rumdrehen. Mindestlohn, ja gut, sagen wir mal 5.000 Euro für jeden, unabhängig davon, ob er eine Arbeit hat oder nicht. Damit wäre den Leuten aktuell, wenn sie ihre Bedürfnisse und Interessen befriedigen wollen, vielleicht gereicht. Bloß, du merkst schon an dem, wenn man einfach so mal so sagt, ja, was brauchen denn die Leute? Das würde niemand so akzeptieren, verstehen. Also die ganze Parole Mindestlohn, die kommt ja schon so bescheiden daher, dass sie alle Verhältnisse, in denen die Lohnarbeit stattfindet, schon unterstellt sind und dann macht man schon das Angebot, ja, dann soll das Auskommen der Leute zumindest mit allen anderen Interessen, von denen es abhängt und im Gegensatz zu ihm stehen, doch noch zusammenpassen. Und da meine ich, da wird so schön deutlich, dass das gar kein kleiner Schritt zu irgendetwas hin ist. Anderes Gedankenexperiment, die Sache mit den Leiharbeitern, die du erwähnt hast. Verlangst, du weist ja darauf hin, also du solltest ja darauf auch eine Konkurrenz, in die Kollegen gestellt sind und von den Firmen werden ihre unterschiedlichen Stellungen in der Firma brutal ausgenutzt. Dann sagt die Stammbelegschaft, klasse, dass es mich nicht trifft, sondern die Leiharbeiter. Da sagst du Solidarität. Das sollten die doch nicht zulassen. Was würde man denn tun, um das zu verhindern, dass Leute, weil sie nicht mehr gebraucht werden, rausgeschmissen werden? Dann müssten alle anderen sagen, dann arbeiten wir nicht mehr für den Betrieb. Dann kann er mit unserer Arbeit seinen Erfolg nicht mehr weiterverfolgen. Und was ist das dann? Dann müssten sie doch nicht einfach die Differenz zwischen sich und den Leiharbeitern einklagen, also dass die wegkommt, sondern müssten sie ihre Rolle als Lohnarbeiter, die als Mittel für den Erfolg des Betriebs vorgesehen sind, aufgeben. Also so rumgesehen, das wäre doch auch gar kein kleiner Schritt und der ist doch ohne eine Kritik an den Lohnarbeitsverhältnissen und an der Benutzung fürs Kapital gar nicht zu haben. Also einfach die Parole, das sollte doch mal ein bisschen solidarisch mit den armen Schweinen, die nach Hause geschickt werden, was das eigentlich einschließt. Du müsstest den Gegensatz zum Kapital konsequent ausmachen. Und dann kann man sagen, ja, dann geht es doch nicht mehr nur um das Verhältnis von Leiharbeitern und Stammbelegschaft. Dann ist der weg, dann muss aber das Kapital weg. Also das sind ein paar Tipps, wie du mit deinen Kollegen vielleicht agitieren kannst. Und der Hinweis drauf mit den kleinen Schritten, die sind nirgendwo hin, die führen jetzt nichts.
Der kleine Schritt der derzeit, also immer so ins Auge gefasst wird. Ist die Beschäftigung. Man muss nur überlegen. Eigentlich ist es eine Logik, die hat es in sich, und zwar, jemand sagt, ich werde geschädigt. Ich muss viel zu viel arbeiten, kriege viel zu wenig Geld. Daraus könnte er den Schluss ziehen, es ist ein komisches Leben, warum ist es so eingerichtet, dass die Lebenskraft, die Arbeitszeit, die Lebenszeit dafür da ist und nur dafür eingesetzt werden kann, dass Unternehmen reicher werden, Unternehmer auch. Der Entschluss. Wenn man jetzt aber sagt, okay, so ist es, dann wollen wir mal gucken, ob es darin besser geht. Dann mache ich einen ganz entscheidenden Schritt, dann mache ich nämlich den Schritt von der Frage, was ist das eigentlich für ein beschissenes Verhältnis, hinzu, das Verhältnis müsste sich doch verbessern lassen. Darauf sind Gewerkschaften einmal gekommen und der gewerkschaftliche Kampf ist nicht ein erster Schritt zu sagen, schaffen wir uns eine bessere Welt. Sondern die Gewerkschaften, wie wir sie kennen, sind heute noch ganz anders unterwegs. Aber sie stellen sich hin und sagen, schaffen wir doch mal, naja, das Mögliche für Leute, die Arbeiter sind. Und dann merkt man schon, da ist eine Voraussetzung immer zu erfüllen. Nämlich die Voraussetzung, das Unternehmen muss doch Gewinn machen, sonst können wir es gar nicht fordern. Da mag es ja Auffassungen geben, wie viel man fordern kann, da ist man mehr ein radikalerer Gewerkschafter oder sonst wie. Aber man merkt schon an der Forderung nach der Lohnhöhe, auch beim Mindestlohn, welche Gehässigkeiten da aufkommen. Der eine sagt, der Mindestlohn sollte bei 10 liegen. Sofort Riesengeschrei, 10 Euro, ne? Sofort Riesengeschrei, nee, das geht nicht. Da arbeiten sehr viele in gewerkschaftlich abgeschlossenen Tarifverträgen für ein Drittel. Das geht gar nicht. Da merkt man mit einmal, da wird ein ganz anderer Gesichtspunkt eingeführt, wenn man sagt, Mindestlohn. Umgekehrt. Der Gesichtspunkt, was geht fordern, richtet sich ständig danach, was die Gegenseite eigentlich als Bedingung setzt, nämlich ihr Interesse. Und das ist das Bedingungslose und man selber ist das Bedingte. Dann kommt man sogar auf solche Ideen wie, lieber einen Arbeitsplatz hier behalten zu verschlechterten, ja sogar sehr verschlechterten Bedingungen, als arbeitslos zu sein. Die Kalkulation arbeitet sich durch alle Forderungen bis hin zu dem, ja wenigstens das hin. Da merkt man, das ist eine abschüssige Seitenbahn. Wenn man dieses, ich fange beim Kleinen an, mal sehen, was hier geht, so anlegt, dass man sagt, ich setze als Voraussetzung, dass das Interesse des Betriebs irgendwie befriedigt sein muss, sonst kann ich ja nichts mehr fordern, dann ist man eben in seinen Kalkulationen befangen. Ich kann es auch mal so ausdrücken. Bei Opel hat einer ein Schild gemalt. Auf eine Demo, da stand drauf Free Opel. Und da ist mir aufgefallen, das ist komisch. Der Mann fordert Freiheit. Ne? Für wen? Für seinen Betrieb. Das ist ein totales Eingeständnis der totalen Abhängigkeit, also Unfreiheit, in der er sich befindet. Und es ist noch mehr. Es ist nämlich eine Erklärung, mit mir kann man es machen. Er sagt nämlich, für Opel dessen Freiheit stehe ich ein. Die Idee, gucken wir mal, was mit uns als Arbeitnehmer in unserem Betrieb geht, ist ganz schnell dabei, zu sagen, wir für den Betrieb, weil wir sind ja von ihm abhängig. Dagegen sollte die Argumentation sein. Und daher sollte auch der Gedanke eine Polemik sein gegen die Frage, geht es denn nicht ein bisschen kleiner? Ja, dagegen wollte ich wirklich reden. Ich wollte schon sagen, nein, unter dem Gedanken, macht euch mal klar, welches Abhängigkeitsverhältnis für euer Leben euch da eingerichtet wird und dass das das ganze Leben versaut und darum eigentlich weggehört. Darunter geht es nicht. Diese Einsicht wollte ich schon sagen, da gibt es keinen, wie sagt man, so einen Schritt wie, okay, das lassen wir jetzt mal, wenigstens einen Arbeitsplatz mit Pensionsanspruch oder so. Das wäre schon die halbe Miete. Das ist verkehrt. Da ist man dann nämlich gerade wieder in der Abhängigkeit und in dem Gedanken drin. In diesem, der kleine Schritt öffnet man sich eine Frage zu etwas anderem, wollte ich damit behaupten. Und das dann, da komme ich dann wieder mit dir zusammen. Das wird, wenn ich mit Leuten darüber rede, welcher Gegensatz eigentlich herrscht, dass diese Leute sauer werden auf ihre Benutzung, auf ihre Unternehmen und Unternehmer und dass die nicht gut zu haben sind. Dass die sich auch wehren wollen und dass die sich auch nicht Kleinigkeiten einfach so gefallen lassen. Das ist dann auf einem anderen Blatt geschrieben.
Also der steht unter dem Motto Opel und General Motors als staatlicher Rettungsball. So ungefähr seit einem halben Jahr, als die Zahlungsschwierigkeiten von General Motors akut geworden sind, gibt es auch in Deutschland, halt über den deutschen Ableger von General Motors, den Opel, eine heiße Debatte. Hin und her und rauf und runter. Eine Debatte, die sämtlichste Hilfsverben der deutschen Sprache bemüht. Soll man Opel retten? Soll ich schon das Herrschte? Als offene Frage. Dann gibt es welche, die haben sich da entschieden und die sagen, man muss Opel retten. Dann kommen welche Bedenkenträger gewissermaßen. Kann man denn als Staat Opel retten? Und dann gibt es noch eine fundamentalistische Abteilung, die sagt, darf der Staat denn überhaupt Opel retten? Ist das denn nicht ein Verstoß gegen unser heißgeliebtes marktwirtschaftliches System? Und wäre das nicht der Übergang in einen VW-Opel? Naja, es war ja schon gesagt worden, wir warnen ausdrücklich davor, sich in diese Debatte einzumischen und in dieser Debatte Partei zu ergreifen. Und zwar deswegen, wenn man sich die Maßstäbe diese Debatte mal klar macht und die Interessen charakterisiert, die sich dieser Maßstäbe bedienen, dann kommt schon gleich wieder so etwas heraus wie, diese Maßstäbe und diese Interessen sind für die allermeisten Leute von der sehr ungemütlichen Sorte. Also, sachlich gesehen geht es los mit der General Motors, zusammen auch mit den übrigen amerikanischen Autokonzernen, gerät in die Krise, gerät in akute Finanznot. Was ist das allererste, der allererste Einfall der Chefs dieser Autokonzerne in dieser Lage? Sie treten an die Staaten heran, wo sie beheimatet sind. und verlangen Rettung durch den Staat, weil ihnen droht das Ausscheiden aus der Konkurrenz. Das soll der Staat mit Staatsmitteln verhindern. Das ist überall so, nicht bloß in den USA, in Japan, in Frankreich, in Deutschland, überall. Die Unternehmer, die haben offensichtlich den selbstverständlichen Ausgangspunkt. Als ein dickes Kapital kalkulieren sie ganz gewohnheitsmäßig in allen Konjunkturlagen nationale Umstände als wichtige Geschäftsbedingungen. Und sie kalkulieren nicht bloß damit, sie verlangen von den Nationen passende Geschäftsbedingungen. Und die jetzt aktuelle einschlägige Anforderung heißt, sie haben Anspruch auf Rettung aus ihrer Geschäftsmisere durch den Staat. Dafür berufen sie sich auf die Bedeutung, die sie für die Nation haben, und werfen ihr Gewicht am Kapitalstandort USA, Deutschland, Frankreich, Japan oder was auch immer in die Waagschale. Und nicht bloß bei sich daheim, sondern der General Motors fordert ganz selbstverständlich nicht bloß vom US-Staat, sondern auch von Europa-Staaten die Unterstützung seiner Rechnungen in der Krise und die Absegnung von seinen Standortentscheidungen. Überall also greifen diese Multis selbstverständlich darauf zurück, dass für sie staatliche Protektion ein elementares Konkurrenzmittel ist. Also bitte sehr, wir merken uns, diese Leute, diese Automanager, die sind todsicher keine Fanatiker des freien Marktes. Auch wenn sie in ihren Stellungnahmen, jedenfalls bis neulich, so daherreden. Nein, sie sind Fanatiker ihres Erfolgs auf dem Markt. Ihr Erfolg auf dem Markt ist zurzeit gefährdet, bis hin zur Gefahr, sie müssen aus der Konkurrenz ausscheiden. Und dann verlangen sie vom Staat, dass der das Nötige unternimmt, um sie zu retten. Und sie, also die dicken Autofirmen, erstmal noch generell gesprochen, sie erhalten diese angeforderte Protektion von oben. Offensichtlich sehen die potenten Staaten gewichtige Gründe dafür. Neben dem Finanzkapital auch beim Autokapital retterisch tätig zu werden. Denn die Autoindustrie, die kommt in der marktwirtschaftlichen Hierarchie der Bedeutung für den Standort gleich nach dem Finanzwesen. Und lange, lange vor der, sagen wir mal, Möbelindustrie oder vor den Gummibärchenfabrikanten. Wenn die Standortpolitik einem von der Pleite bedrohten Kapital beispringen soll, dann muss dieses Kapital dem Staat gegenüber seine systemrelevante Bedeutung beweisen. Oder systemisch, wie es heutzutage heißt. Sprich, es muss den Nachweis führen, eine für diesen Standort von Kapital unverzichtbare Leistung zu bieten zu haben. Naja, weil ich das Finanzwesen gerade erwähnt habe, auffällig ist das schon unter allen politischen Entscheidungsträgern, ist eine Abteilung der Wirtschaft über alle Zweifel erhaben und den Streit um die Unabdingbarkeit seine Rettung betrogen. Das ist das Finanzkapital. Möchte ich wieder gerne einen Merksatz hier lancieren, damit man sich nicht vertut. An der Stelle möchte ich gerne sagen, Bevor man dann daher kommt und dem Staat falsche Prioritätensetzung vorwirft, weil er Rettungsschirme für Banken aufspannt, aber keine Rettungsschirme für bedrohte Arbeitnehmer oder so etwas. Da täte man besser dran, aus diesem Sachverhalt zur Kenntnis zu nehmen und sich zu merken. Das Folgende: der politischen Macht, der ist die Herrschaft des Geldes, das immer mehr Geld werden soll, über Arbeit und Konsum, so fundamental wichtig, dass diese politische Macht die Banken, die sich mit ihrer Verfügung über das Geld der Gesellschaft am Geldbedarf anderer bereichern und so diesen ganzen Laden zu einer einzigen Gelderzeugungsmaschinerie herrichten. Also dass der Staat diese Kröten vom Finanzkapital zu der Schlüsselbranche des nationalen Standorts erklärt. Das ist doch mal eine sachdienliche Mitteilung, wer da zusammengehört mit wem. Also gut, das Finanzkapital ist ja von Frau Merkel höchst selbst in diesen Rang erhoben worden. Aber dann kommt in der Rangfolge der Schlüsselindustrie, nämlich dann in der Abteilung Realwirtschaft, schon gleich die Autoindustrie. Halt bei den Nationen, die über eine eigene Autoproduktion verfügen. Dass der Rettungsantrag der Autokapitalisten bei den Politikern auf offene Ohren stößt, das muss daran liegen, dass es bei der Autoindustrie um ein Kernstück des nationalen Reichtums, des Reichtums am Standort Deutschland etc. geht, dass sie eine Schlüsselindustrie ist. Naja, die einschlägigen Verlautbarungen von oben, die sind ja mittlerweile zu haben. Der Steinbrück beispielsweise hat gesagt, die Autoindustrie gehört zu den großen Leitindustrien. Oder in den USA, noch der Bush, als er dran war, der hat gesagt, Automobil, das ist the heart and soul of US manufacturing. Und auch sein Nachfolger, Obama, der ist auch auf diesen Zug dann aufgesprungen, hat gesagt, mit seinen Krisenbekämpfungsprogrammen will er in den USA 2,5 Millionen Jobs bewerkstelligen, darunter viele in der Autoindustrie. Die Autoindustrie ist sauwichtig für die USA. Also, vom Grunde her, wird dem Antrag der Schlüsselindustrie Automobil auf Rettung durch den Staat stattgegeben. Und was damit ausgedrückt ist, das ist entschieden was anderes als das, was der Autofan, der auf die Autoausstellung fliegt, sich so vorstellt. Nämlich, dass es dabei irgendwie um das Herstellen von klasse Autos ginge, also um den Gebrauchswert. Nein, hier geht es um einen Faktor des kapitalistischen Wachstums, einen entscheidenden kapitalistischen Bestand der Nationen. Die Automobilindustrie als Schlüsselindustrie ist Ausweis und Motor für einen erfolgreichen Kapitalstandort als solchen. Warum ist das so? Die sachliche Grundlage davon war bereits erwähnt worden, das ist der Mobilitätsbedarf in einer kapitalistischen Gesellschaft. Auf dieser sachlichen Grundlage bringt sich die Automobilindustrie auf zu einem Geschäftsvolumen, zu einer Kapitalgröße, das von dem schieren Volumen her, also von der schieren Größe, einen wesentlichen Anteil des kapitalistischen Wachstums der Nation darstellen. Wenn man dann noch die Anhängsel der Autoindustrie mit dazu nimmt, also die ganzen Zulieferer und Motor und Teufel, dann potenziert sich das nochmal. In dem Sinne ist dann die Automobilindustrie auch eine Agentur der massenhaften, produktiven Nutzung von Arbeitskraft. Produktive Nutzung von Arbeitskraft. Also in dem ersten Teil benannten Sinne, daraus mehr Kapital zu schlagen. Und schließlich ist die Automobilindustrie auch noch ein materielles Konkurrenzmittel in einer Nation. Das sieht man daran, dass eine umfassende Technologieentwicklung zu diesem Bereich dazugehört, vom Staat auch dementsprechend gefördert wird. Und zwar, damit in einer wesentlichen Geschäftssphäre ein Konkurrenzvorsprung der Nation gegenüber anderen Nationen bei der geschäftlichen Verwertung von technischem Fortschritt eintritt. Patente ist hierfür der entsprechende Ausweis. Patente sind ja das Exklusivmachen von Wissen, auf Zeit zumindest, der Ausschluss von anderen von diesem Wissen, um es geschäftlich zu verwerten. Also der ganze, auf altmarxistisch gesagt, Bereich der Fortschritt der Produktivkräfte ist unter staatlicher Betreuung zu einem nicht unbeträchtlichen Teil auf diese Schlüsselindustrie bezogen. Also, das sind die gewissermaßen für die kapitalistische Ökonomie bestimmten ausschlaggebenden Momente einer Schlüsselindustrie und nicht der Gebrauchswert, den die ausspuckt. Damit liegt auch schon gleich ein Übergang in der Luft, nämlich das Kapital am Standort Deutschland. Das soll sich nicht bloß am Standort Deutschland wachstumsmäßig bewähren, sondern es soll sich als globalisiertes Kapital bewähren. Das Gedeihen einer Schlüsselindustrie à la Automobil ist dann Ausweis für erfolgreichen Zugriff vom nationalen Standort aus auf die ganze marktwirtschaftlich hergerichtete Welt. Und zwar nicht bloß das Markt, das auch. Das ganze Ausland ist als Kundschaft für deutsche Waren vorgesehen. Aber darüber hinaus durchaus noch wird die Welt gewürdigt, ob sie nicht auch auswärts lohnende Produktionsstandorte zu bieten hätte, ob auswärtige Geschäftsangebote und zuletzt billige Arbeitskräfte zu nutzen wären für das Wachstum des Multis mit der Heimatadresse in Wolfsburg. Also Warenexport, aber auch Kapitalexport in alle Welt. Das mag der Standort verweigern. Und er mag es nicht zuletzt deswegen, weil mit dem vielen Geschäft, das dann von seinem Standort ausgeht, auch die Rolle des nationalen Geldes als Geschäftsmittel in der ganzen Welt zulegen. Und das Geld, in dem der jeweilige Staat wirtschaftet, einen Aufstieg zum globalen Geschäftsmittel macht. Vom Standpunkt eines potenten Standortstaates von heutzutage, da gibt es ein Ideal, nämlich das Ideal, dass geschäftlicher Erfolg von Multis und der nationale Ertrag aus deren geschäftlichen Erfolg zusammenfallen. An diesem Ideal arbeitet jeder Staat. Dass also die Expansion dieser Unternehmen auswärts zum nationalen Geldwachstum beiträgt. Also dem Staat fällt bei Realwirtschaft oder bei Autoindustrie, wenn die von dem Herrn Busch als Herz und Seele des nationalen Reichtums angesehen wird, da fällt dem Staat also selbstredend diese Industrie in ihrer Funktion als Geldquelle ein, als Basis für nationales Geldwachstum. Und insofern darf sie dann das Gütesiegel systemisch sich umhängen. Und das sagt im Klartext, diese Branche spielt eine wichtige Rolle in der Reichtumsrechnung, ist gleich in der kapitalistischen Wachstumsrechnung der Nation. Und sowas fördert der Standortstaat nicht erst neuerdings, sondern immer schon. Das ist dann anders als bei Gummibärchen. Da kann ich den Gummibärchenfabrikanten nicht helfen. Der Staat stiftet nicht selten im Ausgangspunkt ein Automobilkapital. Und zwar das der Volkswagen. Und der Staat behält sich, auch wenn er meinetwegen den VW dann privatisiert hat, einen bleibenden Staatseinfluss vor, um dieses Kapital standortmäßig zu befördern. Das ist auch heute noch so. Ihr kennt ja dieses Gezerre und dieses heutige VW-Gesetz, inwiefern das in der europäischen Rechtslandschaft Bestand hat oder nicht. Insofern jedenfalls ist bei der Schlüsselindustrie Automobil der Staat selber bei der Standortkonkurrenz der Nationen immer auch schon mit eingemischt. Also moderne, das heißt auch globalen Geschäftserfolg erpichte Standortstaaten vertreten im Prinzip den Standpunkt, Automobilkapital, das sich unter ständiger nationaler Betreuung als international konkurrenzfähig erweist. Bei dem fallen dann dessen Geschäftsnutzen und der nationale Nutzen des Standortverwalters in eins. Der Zusammenfall, der gelingt den großen Nationen, von denen Automobilkapitale ausgehen, mehr oder weniger erfolgreich, solange generelles kapitalistisches Wachstum zustande kommt. Dass diese Internationalisierung aber immer die nationale Rechnung auf und die Sorge um den nationalen Nutzen einschließt. Das zeigt sich jetzt ganz arschklar im Krisenfall. Die Krise ist eine neue Herausforderung für die Standortkonkurrenz der Staaten. Das geht so, als Standortgüter, da entnehmen Staaten der Krise keineswegs das folgende Urteil. Ja, wenn sich die Kapitalisten schon in die Krise hineinkonkurriert haben, dann gehen sie irgendwie auch zu Recht unter. Nein, Staaten entnehmen der Krisenlage den nationalen Konkurrenzauftrag, diese kapitalistische Reichtumsquelle entgegen den Resultaten des Marktes zu erhalten. Also dieses Resultat des Marktgeschehens, mein Multi geht in der Krise unter, schade, schade, aber so geht es halt zu in der Marktwirtschaft, dieses Resultat lassen die Staaten mit Autoindustrie nicht gelten, sondern suchen es, so gut sie können, zu korrigieren. gibt es da ein wunderliches Zitat, wiederum noch von dem alten Bush über den Weg gelaufen, das will ich euch nicht vorenthalten. Also Bush sagte am 19.12.2008, wenn wir den Kräften des Marktes freien Lauf lassen, wird es sicherlich zum Bankrott und der Liquidation der Autobauer kommen. Unter normalen ökonomischen Umständen würde ich sagen, dass dies der Preis ist, den marode Unternehmen zahlen müssen. Und ich würde nicht dafür plädieren, die Autobauer davor zu bewahren, aus dem Geschäftsleben zu verschwinden. Aber dies sind keine gewöhnlichen Umstände. Mitten in einer Finanzkrise und Rezession ist es keine verantwortbare Aktion, die US-Autoindustrie bankrott gehen zu lassen. Deswegen wird die Regierung den Unternehmen Kredite geben, die an Bedingungen geknüpft sind und so weiter und so fort. Ja, das ist der Standpunkt. Und nicht, der Markt hat immer recht. Das heißt dann aber freilich auch, dann kommt es zum Kampf um die nationale Standortsicherung des internationalisierten Kapitals. Und das wird dann zu einer ziemlichen staatlichen Großaffäre. Der Staat macht sich zum Anwalt. Nationale Standorte sollen sich im anstehenden Verdrängungswettbewerb, sagen Sie ja selber, durchsetzen. Denn Krise, wohlgemerkt, Krise ist der Zustand, wo kein Wachstum, sondern Verluste zu verteilen sind, wo die Konkurrenz der Kapitale sich um Ausscheiden oder Überleben dreht, wo es dann um wir statt ihr geht. Also die vom Staat gemanagte Rettung des einen Betriebs mit der Ausscheidung des anderen im Nachbarstaat zusammenfällt. Und insoweit jeder Staat mit dem Auflegen eines Rettungsprogramms für seine Schlüsselindustrie schon protektionistisch verfährt, noch ohne dass er dann extra einen Schutzzoll verhängt. Diese Krisenkonkurrenz, deren Gegenstand, wie gesagt, die nationale Standortsicherung ist, die beinhaltet von oben her einen doppelten Anspruch. Erstens, retten. Jetzt ist das erste Gebot der Erhalt einer Schlüsselindustrie. Und nicht mehr das erste Gebot zu fragen, ob die Geschäftsrechnung auch hübsch aufgegangen ist. Sondern es gibt das Bedürfnis, den Kapitalbestand der Nation zu behaupten. Die politischen Standortverwalter gehen dabei nicht mehr davon aus, dass sich nationales Bedürfnis nach Benutzung des Standorts und internationalisierte Rechnungen decken. Nein, sie sehen sich aufgerufen und vor der Schwierigkeit, hier gerade zu unterscheiden, nationaler Standort kontra internationalisierung. Ihr kennt alle die einschlägigen Stellungnahmen. Prominent gelesen ist ja der Sarkozy, der ungefähr gesagt hat, das täte ihm gerade noch einleuchten, dass französische Autos in Indien für den indischen Markt produziert werden, aber das leuchtet ihm partout nicht mehr ein, dass in Tschechien Autos produziert werden, die auf dem französischen Markt verkauft werden. Diese
Belgien.
Ja, Tod und Teufel.
Schweden.
Ja, können wir alle aufzählen. Oder denkt halt an hierzuland, an diesen nationalistischen Standpunkt zu dem Opel-Ball, der da heißt, der General Motors, der reißt den Opel in die Krise. Der Opel für sich, der wäre doch eigentlich wundernett konkurrenzfähig. Es wird da also nicht die Tatsache der Allgemeinheit der Krise anerkannt, sondern es wird ganz erbittert der Standpunkt gepflegt. Wir, in dem Fall wir Anhänger von Opel, sind Opfer des amerikanischen Missmanagements und jetzt der amerikanischen Krisenbewältigung. Oder Merkel nochmal zu zitieren, angebracht ist, sagt die Wachsamkeit angesichts geplanter Hilfen für die US-Autobauer, um zu verhindern, dass die europäische Industrie davon Schaden trägt. Zitat Ende. Oder noch bei der Abwrackprämie, das sagt ja jeder, der darüber handelt, und wir müssen saumäßig aufpassen, dass die Abwrackprämie auch deutschen Fabrikanten zugute kommt und nicht denen in Fernost. Also da will ich sagen, machen Sie zum Anwalt einer generellen Korrektur der Konkurrenz und der Konkurrenzbedingungen, die Sie selber geschaffen haben. Und das immer mit Verdacht gegen und Kritik an den entsprechenden Anstrengungen der anderen. Hier ist also die Quelle des Vorbehalts, ob man die Firma Opel retten sollte. Dass man in Deutschland die Autoindustrie rettet, das ist gewonnen. Aber der Opel hat, obwohl er das erste prominente Opfer der Krise ist, der hat gewissermaßen einen Mangel an sich. Sein Eigentümer sitzt in den USA. Ja, damit sind die Standortverwalter noch nicht fertig. Sie entschließen sich zum Retten. Andererseits, mit dem Retten an und für sich ist es bei weitem noch nicht getan, sondern mit dem Staatseingriff, finanziell oder sonst wie, Staatseingriff ist auch ein Auftrag verbunden. Und der heißt, die entsprechende Fabrik, die soll sich konkurrenzfähig machen, wenn sie unter nationaler Regie steht. Sie soll sich an nationalen Standortbedürfnissen orientieren und sich sogar dauerhaft konkurrenzfähig machen. Die Bundesregierung verlangt von Opel bekanntlich ein Sanierungskonzept, das den hohen Ansprüchen einer deutschen Bundesregierung genügend tut. Und damit bekennt sich diese Regierung ganz klipp und klar zu Folgendem. Am Standort Deutschland, das soll nichts anderes zählen als die Rentabilitätsrechnung des Kapitals. Also auch die dort gesetzte und optimierte Unterordnung allen Lebens und Arbeitens der abhängigen Klassen vom Geschäft der Profitmacher und von dessen Erfolg. Merkel, Betriebe als Gewinnerwirtschaftungs- und Ausbeutungsmaschinen, die der Konkurrenz anderswo das Fürchten lehren, anders wie sich ein demokratisch-marktwirtschaftliches Gebilde vom Schlag der Bundesrepublik Deutschland auf der Welt einfach nicht sehen lassen. Also, der Auftrag, der sich an diesen Maßstäben eine Herstellung dauerhafter Konkurrenzfähigkeit orientiert, tja, der ergeht an Unternehmen, die erstens internationalisiert sind und die zweitens innerhalb derselben Nation zugleich Konkurrenten sind. Opel und VW und so weiter. Diese widerstreitenden Gesichtspunkte, kann man sagen, diese Widersprüche und Gegensätze, die da im Spiele sind, die machen diesen Fall General Motors Opel so prototypisch und für alle Beteiligten brisant und zum Aufreger. Die ganzen Probleme, die Diskussionen, der politische Streit auch um die Rettung von Opel, der ist Ausdruck eines doppelten Widerspruchs. Also wohlgemerkt, des Widerspruchs innerhalb der kapitalistischen Politökonomie. In der Planwirtschaft gibt es die Widersprüche trotzdem hier nicht, die ich jetzt aufzähle. Erstens, ein Widerspruch des Staatsanliegens, eine nationale Profitquelle zu erhalten. Hier soll nämlich ein Standortunternehmen durch Staatseingriffe gerettet werden, aber eben nicht zwecks Einführung einer Planwirtschaft oder noch nicht einmal zwecks Einführung eines VEB Opel. Nein, der Staatseingriff gilt dem Ziel, diese Firma als Profitquelle, als privates, konkurrenzfähiges Kapital wiederherzustellen. Also großes Kapital in der Konkurrenz einfach untergehen zu lassen, kommt nicht in Frage, aber das Erhalten von Industrie einfach für sich genommen, das wäre fatal und geradezu ein Sündenfall in der Marktwirtschaft. Erhalten von Industrie gibt es nur, wenn ihre maßstabsetzende Tauglichkeit für nichts weniger als die globale kapitalistische Konkurrenz in die Autos gleich mit eingebaut werden. Die verhalten sich so, dass sie sagen, nur wenn diese Konkurrenzfähigkeit ins Auto eingebaut ist, ist es fertig. Genauso wie wenn es erst fertig ist, wenn es vier Räder hat. Also, es geht nicht ohne Staat, aber der Staat will ein erfolgreich agierendes, ein konkurrenzfähiges Privatkapital, das die kapitalistische Potenz seines Standorts erhöht. Hier ist die Quelle von diesen ganzen Hilfsverben, die ich zu Anfangs erwähnt habe. Soll man den Opel retten? Die skeptische Fassung heißt dann ja gleich, darf der Staat Opel retten? Das ist der Fundamentalismus von Leuten, die berufen sich auf das Prinzip des Standorts Deutschland, noch dann, wenn der Staat seine Mittel einsetzt, um Kapital zu retten. Und befürchten uns damit bei diesem Vorgang, der Staat setzt seine Mittel ein, um ein Kapital zu sanieren. Da befürchten Sie, dass der Staat gewissermaßen die Privatmacht des Kapitals ausnehmen könnte oder ersetzen möchte. So verrückt geht es hier so lange nicht. Naja, das kann man den Opel retten, das wirft innerhalb der bezeichneten Maßstäbe die Frage nach der Erfolgsaussicht des Projekts Staatsrettung fürs Privatunternehmen auf. Und die Muss-Fraktion, man muss den Opel retten, die hat sich halt in diesem politökonomischen Dilemma für eine Seite davon entschieden. Und ihre heftigsten Verfechter sitzen bekanntlich im Betriebsrat und Gewerkschaft. So, die andere Abteilung dazu. Dieses Anliegen mit staatlichen Mitteln ein Privatkapital wieder in Stand zu setzen, dass es als Profitquelle der Nation wirksam ist. Dieses Anliegen betrifft einen Multi. Und in diesem Fall ist es dann unmittelbar eine zwischenstaatliche Affäre, weil hier zwei Staaten sich Teile des Kapitals eines Multis als jeweils ihren nationalen Kapitalbestand, als wichtiges Element ihrer Schlüsselindustrie zurechnen. Die Eigentümerfrage beim Opel, die wird jetzt brisant. Die Eigentümerfrage, könnte man ja sagen, ja, die ist auf der Ebene, wo sie erstmal hingehört, beim Privateigentümer, ist die doch seit 1929 auch klar geklärt, nämlich General Motors besitzt 100% der Anteile von Mobil. Ja, so einfach ist es nicht. Unter den hohen Zeichen der Krisenkonkurrenz wird diese Eigentümerfrage neu aufgeworfen. Und zwar zusätzlich zum Privateigentümer vom Standpunkt eines nationalen Besitzstandes am Standort aus. Also die Staatsregie, die für die Rettung von General Motors und von Opel geboten ist, die staatlichen Mittel und die Standortperspektiven, die dabei ins Auge gefasst werden, die treten verdoppelt auf. Und sie werden betrieben von zwei Staaten, die dabei um ihren kapitalistischen Besitzstand konkurrieren. Zwei Großnationen treten als nationale Korrektur Instanz und Anwalt erfolgreicher Konkurrenzdurchsetzung in der Krise gegeneinander an. Ja, die USA sind dabei der Uran. Die machen die Vorgaben. Und zwar nicht bloß deswegen, weil zufällig die Krise bei ihnen zuerst ausgebrochen ist, sondern als die Macht USA. Und das ist auch schon das halbe deutsche Leiden bei der Affäre. Erstmal ist es so, dass die US-Regierung und der General Motors unter sich die Auseinandersetzung um die Krisenbewältigung dieses amerikanischen Multis regeln. Dem US-Staat, ich habe ja den Kollegen Bush da zitiert, dem ist es selbstverständlich. In so einer Lage hört die Freiheit des Marktes erst einmal auf. Und der US-Staat setzt die Mittel ein, die der Staat hat. Eine umfassende staatliche Kreditierung ist ja schon gelaufen. Zwecks Verhinderung des Pleitegehens von diesem Laden oder meinetwegen auch mit Hilfe der Insolvenz, also mit Hilfe der amerikanischen Insolvenzordnung und deren Gläubigerschutzbestimmungen. Dafür ist Kredit schon gegeben und weiterer Kredit ist nötig und auch durchaus schon eingeplant mit Auflagen. Und die heißen, wie bei uns auch, die sehen unter der vornehmen Bezeichnung Restrukturierung muss sein und meinen, das amerikanische Autokapital muss zurück an die automobile Weltspitze, inklusive Energiesparautos. Der gute Zweck der Umweltschonung, der dient dem noch viel besseren Zweck, dass die USA wieder die konkurrenztüchtigste Autoindustrie sich zulegen. Das ist eine doppelte Anforderung des Staats. Einmal nach innen, einmal nach außen. Nach innen werden alle zuständigen Instanzen scharf gemacht, die entsprechende Restrukturierung in Gang zu setzen. Und das sind in den USA, genauso wie hierzulande, die zuständigen Instanzen, nicht zuletzt die jeweiligen Gewerkschaften. An die ergehen Forderungen. Naja, die sind in den USA sogar noch ein bisschen anders gelagert als hierzulande, aber auf diese Feinheiten braucht man ja erstmal nicht einzugehen. So viel ist jedenfalls total klar. Das Proletariat wird in Gestalt seiner Interessensvertreter dafür haftbar gemacht, dass der ausschlaggebende Aspekt der Restrukturierung daheim gelingt. Und nach außen heißt die Sanierung von den General Motors, die Umstrukturierung der europäischen Standorte, inklusive Schließung und Verkauf. Also ausländische Niederlassungen werden als Manövriermasse für das Brachlegen und als Kostenlast behandelt. Kongenial dazu ist die deutsche Sorge. Hier wird Brachlegung Katastrophe, Rettung. Eben nicht unsere deutsche Entscheidungshoheit geregelt. Das ist für einen kapitalistischen Staat, jedenfalls in der Krisenkonkurrenz, ein elementares Leiden. Also ringt deutsche Politik um deutschen Einfluss für eine konkurrierende Variante der Abwicklung. Das zeugt vom Anspruchsdenken der Politik in Sachen Reichtumsquellen, die sie als welche ihres Standorts reklamiert. Da heißt es zum Beispiel, ein deutsches Traditionsunternehmen, Opel ist gemeint, darf man doch nicht untergehen lassen. Oder Opel muss sich umgehend von der Pleitefirma General Motors lösen. Naja, das hat alles so seine lachhaften Seiten an sich. Wenn das besagte deutsche Traditionsunternehmen seit 1929 dem Ami gehört. Oder wenn gegenüber dem Pleite General Motors der Opel dargestellt wird als eine Gewinnbuchbombe, die die Welt noch nie gesehen hat. Tja, aber das sind alles Bilder für einen generell politischen Standpunkt und den ist überhaupt nicht lächerlich. Sie formulieren einen nationalen Wissensstandsanspruch. Opel ist Teil des nationalen Autostandorts. Und bei uns hier in Deutschland hat man sich übrigens angewöhnt, die britische Abteilung, diese Vauxhall, auch gleich ganz unbefangen unter unsere Abteilung, unter unseren Opel drunter zu schmutzeln. Oder nehmt die Verlautbarung, kein Nickel deutschen Steuergelds darf ins Ausland gehen. Das steht für mehr als die Frage, wo Staatsgeld hingeht. Das steht dafür, dass Opel als deutsches Standortelement, also Objekt deutscher Regie, in Konkurrenz zum General Motors behandelt wird. Erstmal ideell, dann aber auch so gut es geht praktisch. Also es gibt lauter Einwände gegen die Folgen des Tochterdaseins von Opel. Und damit auch gegen dieses Tochterdasein überhaupt. Es wird gewissermaßen der Alleineigentümer General Motors von Opel. Ja, der wird ideell schon mal kreditiert. Und der Opel, obwohl der den General Motors bis zum heutigen Abend zu 100% gehört, der wird schon vereinnahmt und eingemeindet als eine deutsche Kapitalquelle. Und das wird zu Beginn von Rettungsmaßnahmen seitens Deutschland ausgerufen. So, also dieses politische Anspruchsdenken, das neigt einerseits leicht zum Größenwahn, ist andererseits aber Ausdruck des Ärgers, dass dieses Standortelement eben nicht unter deutschem Kommando steht. Naja, diesem Ärger ist Rechnung zu tragen. Deutsche Standortverwalter müssen berücksichtigen, zum Beispiel, dass Opel von General Motors technisch und auch geldmäßig abhängig ist. Dass Opel angewiesen ist auf Arrangements mit dem machtvollen Konkurrenten USA. Und das halt gleich in doppelter Gestalt. Arrangements mit dem Multi-GM und mit der amerikanischen Regierung. Da stehen also ziemlich grundsätzliche Eigentumsfragen zwischen Multi-Abteilungen und zwischen Staaten zur Klärung an. Eigentumsfragen, über die der deutsche Staat für seinen Geschmack nicht zu wenig Herr ist. Deshalb gibt es lauter miteinander verknüpfte Probleme und Gesichtspunkte die in dieser öffentlichen Debatte munter hin und her gewälzt werden. Erstens, es bräuchte eine Loslösung von General Motors. Sagt der eine, sagt der andere, ja, lässt sich Opel überhaupt herauslösen? Geht das denn technisch, finanziell? Lässt GM das zu? Und wie steht die US-Politik dazu? Zweitens, wenn man sich dann einen eigenständigen Opel vorstellt, dann erhebt sich sofort die Frage, ja, wie steht der Opel, eigenständig gedacht, dann überhaupt da? Man will Opel unter verlässliche nationale Rechte bringen, aber zugleich ist doch Konkurrenzfähigkeit und, das heißt immer auch, Kapitalgröße gefragt. Also, Schlussfolgerung, wenn einem der GM nicht mehr schmeckt, dann braucht es für den Opel neue strategische Partnerschaften, wie das so schön heißt. Und Investoren, am besten welche, die im selben Atemzug die Kapital einschließen, aber dafür überhaupt nichts bei Opel kommandieren wollen. Da wären diese Scheichs da, die hätten einen in Rüsselsheim offenbar schmecken, die sich ja neulich bei dem Daimler eingekauft haben. Hingegen, wenn der Investor Fiat heißt, da muss man sofort den Zeigefinger heben und anfragen, ja Mensch und Kinder, kommt man da nicht unter eine andere Sorte Fremdherrschaft? War ja vorhin schon erwähnt, ne? Free Opel als Kollegenparole. Also, das ist überhaupt goldig. Dieser Punkt. Als Agent einer nationalen nützlichen Reichtumsquelle denkt der Staat in einem Atemzug an die Zerschlagung, an die Loslösung von dem Opel, die Zerschlagung von GM und sofort wieder an eine neue Zentralisation von Kapital. Aber halt in einer deutsch-europäischen Art. Und auch da muss man dann ja noch sehr skeptisch anfragen, ob der deutsche Einfluss dabei groß genug ist. Und drittens gibt es noch die Frage, ist Opel überhaupt dauerhaft ein lohnender Beitrag zur Schlüsselindustrie Auto am Standort Deutschland? Oder sollen nicht besser gleich die hiesigen Konkurrenten im Verdrängungswettbewerb ziehen? Und dann profitieren die und damit der deutsche Standort am Ende eben davon, dass Opel ausscheidet. Noch lieber wäre es angewiesen, wenn der VW oder der BMW dazu gelangt hätte und sich den Opel noch einverleihen. Aber die haben ja momentan andere Sorgen. Naja, VW und Konsorten, die sehen nämlich mit dem Untergang von Opel als eine eigene Konkurrenzchance. Und die Politik ist sich selber uneins, ob Opel nützliches, profitables Element eines deutschen Automobilstandorts ist. Weil es ja erst noch dazu gemacht werden muss, mit Staatsaufwand. Zumal steht immer dahinter, bis ohnehin unklar ist, was die amerikanischen Instanzen entscheiden. Also, wie wird aus Opel ein neuer, vollwertiger Weltmarktkonkurrent und als solcher ein garantiert tauglicher Beitrag zum Automobilstandort Deutschland? Dies ist das Ideal und der Maßstab für die ganze Debatte. Also für die nationale Unzufriedenheit, für den Ärger, für den Zweifel, auch für den Radikalismus dieser Debatte. Deswegen habe ich ja davor gewarnt, sich in die einzumischen. Das alles führt darauf zurück, der deutsche Staat hat in diesem Fall nicht die Entscheidung in der Hand. Er ist auf Zustimmung von GM und der US-Macht angewiesen. Also es geht ein leidiges Kunststück an. Man muss sich arrangieren mit GM. Da verhandeln also zwei anspruchsvolle Nationen, inzwischen auch ganz offiziell auf hoher Regierungsebene mit einer Taskforce, heißt das, oder auch gleich von Wirtschaftsminister zu Wirtschaftsminister. Und sie verhandeln einen Multi als zwei konkurrierende Sanierungsfälle. Und diese zwei sollen jeweils Gewinner werden in der Konkurrenz darum, wer die kapitalistisch nötige Entwertung anderen aufweisen kann, den eigenen Kapitalstandort aber lohnend macht. Ein letzter Hinweis, auch ich will dieses zweite Kapitel mit Arbeitsplätzen aufhören. Unter diesem Gesichtspunkt erfährt man nämlich eine weitere Aufklärung. Habt ihr ja alles mitgekriegt, Merkel und Steinmeier waren zu Besuch auch in den Russlandsheimen. Und da haben sie gesagt, sie nehmen die Krise als Chance, als Auftrag für erfolgreiche Konkurrenz, die von Deutschland ausgeht. Das ist vielleicht ein Versprechen ans Proletariat. Deutschland setzt sich in der Konkurrenz durch. Die Karten werden gerade neu gemischt in der Krise und da muss Deutschland am Schluss vorne dran sein. Dabei ist die Krise gerade noch in vollem Gang. Und allenthalben herrscht Überproduktion des Kapitals. Das Kapital lässt dies seine menschliche Manövriermasse ausbaden. Die Verdienste der Leute gehen zunehmend den Bach runter. Existenzsicherheit geht gründlich flöten. Massenhaft gibt es Entlassungen, zu reisen oder auch nicht. Die Leute können froh sein, wenn sie kurz arbeiten dürfen. Und der Zwangsurlaub nicht allzu lang dauert. Dabei stellt die Politik sich gerade auf Dauerhaftigkeit ein und erhöht den Kurzarbeiterzuschuss auf demnächst 24 Monate. Also dauerhafte Unterbeschäftigung für Unternehmen lohnend gemacht durch einen staatlich organisierten und geregelten Minderlohn. Diesmal nicht Mindestlohn, sondern Minderlohn für jede Menge Beschäftigte. Und dann schaut die Kanzlerin vorbei und verspricht diesen Leuten öffentlich im Namen ihrer Arbeitsplätze eins ganz gewiss: Wir, Deutschlands Chefpolitiker, wir sehen zu, dass Deutschland sich in der Konkurrenz durchsetzt. Und euer proletarisches Elend ist dafür behebt. So schön wie ich hat es nicht ausgedrückt, aber der Sache nach allemal. Wir wollen die Nummer 1 im internationalen Automobilgeschäft werden. Das ist ihr Versprechen. Also Lohnarbeit ist nicht bloß die abhängige Variable in den Geschäftsrechnungen von Kapitalisten, sondern auch noch Manövriermasse der nationalen Krisenkonkurrenz, wo der Staat sich betätigt als Agent eines prinzipiell wieder schlagkräftig zu machenden Kapitals, also als Agent neu lohnend zu machender nationaler Arbeit. Und dieses Lohn besteht in einer bisher nicht erlebten Kombination von kaum auszuhaltenden Beschäftigungsverhältnissen, wieder Arbeit und Nichtbeschäftigung. Soweit die Ansage von oben. Da fragt sich natürlich schon, was von unten da als Antwort kommt. Das letztere war schon der Übergangssatz zum dritten Teil, aber erstmal die Anfrage, ob ihr zu meinem Teil was zu debattieren habt.
Dann soll halt noch das Proletariat zu Wort kommen.
Zumindest in der Gestalt der Gewerkschaft, die man leider nicht
eine Fußnote hier behandeln kann, nach dem Motto: Rat gekämpft gegen die schäbige Rolle, die für die Proleten vorgesehen ist, und bei diesem Kampf, meinetwegen auch um Arbeitsplätze, hat sie verloren. Das ist also nicht der Fall. Auf die vom Heinz erwähnte Ankündigung von oben, dass das Proletariat vorgesehen ist, als Mittel in der Krisenkonkurrenz der Kapitale und der kapitalistischen staatlichen Standorte, also auf diese Ankündigung hin hat die Gewerkschaft und der Obelbetriebsrat die Proleten antreten lassen, das habt ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt, mit einem Schild, also als die Merkel da war, auch als der Scheinbrück da war, da stand drauf, auch wir sind Obel. Und das Wahnsinnige an diesem Ding ist ja das Subjekt, was da sich vorstellt. Die Leute, die das herumtragen, sind, da haben wir jetzt 2 und 2,5 Stunden darauf hingewiesen, das, was der Marx mal genannt hat, variables Kapital. Also ihre ganze Existenz ist subsumiert unter dem Gesichtspunkt, es sind Kosten fürs Kapital, die werden ausgegeben, und zwar dann ausgegeben, wenn man sie lohnend machen kann. Wenn die Frage des Lohnens in Frage gestellt wird, wird an diesem Kostenfaktor in jeder Hinsicht gedreht. Die Arbeitszeiten werden verlängert oder in Krisenzeiten verkürzt. Die Leiharbeiter, wie eben erwähnt, die dann einen Kostenfaktor darstellen, der sich nicht mehr rentiert, die werden einfach nach Hause geschickt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, das sind die abhängige Manövriermasse, das sind die bloßen Anhängsel von Kapitalrechnungen. Und da stellen sich die Leute dahin, lassen sich dafür hernehmen von der Gewerkschaft für einen Standpunkt, der zwischen ihnen und der Firma nicht mehr unterscheiden will. Die geben also zu erkennen, dass sie sich vollends in diese Rolle eingefügt haben und dass sie das auch so begreifen als: Das, was das Kapital mir anschafft, ist das, was ich zum Leben haben kann. Die Verrücktheit in dem Wortsinn, ich will es nochmal anders ausdrücken, gerade dann oder gerade weil die Leute als variables Anhängsel der nationalen Standortpolitik behandelt werden, agitiert die Gewerkschaft sie dafür, eine konsequent nationale Standortpolitik als das Mittel ihrer Existenzbedürfnisse zu begreifen, wobei dann der Gesichtspunkt, das ist das Mittel ihrer Existenzbedürfnisse, schon sehr fraglich wird. Ich will das mal an einem Zitat kurz klar machen. Es stammt von einem Herrn Franz, das ist der Betriebsratschef von Opel, der unter anderem auch in der Frankfurter Rundschau ein nettes Porträt bekommen hat mit der Überschrift Mr. Opel. Da heißt es dann: Und wie heißt der Chef von Opel? Kurzes Grübeln, Klaus Franz. Die Antwort ist nur ein Witz. Andererseits entspricht sie eigentlich der Realität. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende des Autobauers kennt das Unternehmen nicht nur wie seine Westentasche. Er hat den großen Überblick und ist organisiert wie kaum ein Arbeitnehmervertreter in seiner Funktion und wesentlich besser als mancher Manager. Also das nur mal so zur Charakterisierung dieser Figur, die sich verdient macht um die Interessen der Arbeitnehmer im Betrieb. Der sagt, das Beste für diese Interessen ist, wenn ich als der bessere Manager agiere. Na gut, und als solcher hat er Folgendes wissen lassen, angesichts der Krise jetzt bei Opel und dem, was alles schon gesagt worden ist dazu: Es ist eine historische Chance, die traditionsreiche deutsche Automarke nach 80 Jahren unter GM-Regie wieder in die Freiheit gehen zu lassen. Wir brauchen eine europäische Lösung. Künftig muss überall da, wo Opel draufsteht, auch das Unternehmen Opel drin sein. In dem Zitat, es kommt irgendwie die Kollegen mit ihrem Interesse, mit ihrem Schicksal gar nicht mehr vor. Und das ist ein ganz blankes Bekenntnis, ein Plädoyer für, ich trete für das Schicksal von Opel als Unternehmen ein. Und er plädiert dafür, dass es eine lohnende Neuaufstellung von Opel gibt, und zwar als strikt deutsch-nationale Angelegenheit. Also in dem Bild, wir müssen dafür sorgen, dass die traditionsreiche Marke wieder in die Freiheit entlassen wird, thematisiert er ja auf seine Weise, was er eigentlich für den Skandal an diesem Kapital hält. Nämlich, es wird quasi von amerikanischen Geschäftsleuten, also von GM, ausgebeutet. Und dagegen wendet er sich. Also das Bild nochmal anders, wie er es hier sagt, überall wo Opel draufsteht, muss auch Opel drin sein. Ja, das ganze Anliegen, was der Mann vertritt, ist, dieses Unternehmen, dieses Kapital hat gefälligst ein deutsches Kapital zu werden. Dann ist es auch wieder nützlich, weil dann ist es aus der Krise raus, dann ist es nützlich für die Leute, die für dieses Unternehmen den Nutzen gewährleisten. Der Witz ist, das ist nicht nur einfach eine gemeine und bescheuerte Sichtweise, also nicht nur eine Interpretation, die der Mann da an den Tag legt, sondern genau mit dieser Perspektive, die ich gerade versucht habe zu erläutern, macht der Mann lauter Angebote, beziehungsweise die Gewerkschaft und die Betriebsräte machen lauter Angebote ans Kapital in puncto Lohn und Arbeitsplätze und Arbeitszeit. Was ich damit meine, will ich auch kurz nur an zwei Zitaten erläutern. Da heißt es dann, ich weiß nicht mehr aus welcher Zeitung ich das habe, ist aber auch egal. Dem Betriebsratschef, das ist wieder dieser Franz, ist klar, dass sich Opel auf harte Zeiten einstellen muss. Die Loslösung von General Motors ist ein steiniger Weg, der nicht ohne Arbeitsplatzabbau funktionieren wird. Also von wegen, der Mann ist einfach darauf eingestellt und sagt, ich kämpfe hier um jeden Arbeitsplatz und ich lasse mir die kapitalistischen Rechnungen nicht einfach so bieten, sondern umgekehrt. Er sagt, ja, wenn das eine deutsch-kapitalistische Rechnung wird, gegen den amerikanischen Mutterkonzern, dann bin ich auch bereit, so leid mir das tut, diese Heuchelei erspart er sich natürlich nicht, dann bin ich auch bereit, dem Arbeitsplatz zuzustimmen. Und zwar im Namen derer, die ihn dann räumen müssen. Der IG Metall Vizechef namens Huber zum gleichen Thema, er sagt, wir dürfen nicht um den heißen Brei herumreden. Für die Menschen, die das Unternehmen verlassen und die Opel-Regionen, bedeutet der Arbeitsplatzabbau einen schmerzlichen Aderlass. Also diese Bildersprache ist schon gewaltig. Auch die verbleibenden Beschäftigten tragen mit Entgeltkürzungen zur Zukunftssicherung von Opel bei. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, die von Opel derzeit gezahlten übertariflichen Leistungen in den nächsten Jahren abzubauen, also hin zum Mindestlohn. Es ist ganz klar, die sagen, jetzt haben wir Krise. Eine Chance ist es insofern, als wir hier ein echtes Kapital deutscher Machart draus machen können und dafür sind wir bereit, alle Hebel, die in unserer Macht stehen, dafür einzusetzen, dass dieser Laden profitabel wird. Also, etliche Leute, über die Zahlen lässt er sich nicht aus, aber etliche Leute werden entlassen. Die anderen arbeiten kurz. Es werden Tarifbestandteile zur Disposition gestellt, damit dass Opel, also das Kapital Opel, wieder auf gesunde Füße kommt. Also Gewerkschaft und Betriebsrat machen sich stark dafür, für einen ganz und gar nationalen Standpunkt, für ein nationales Kapital. Und das wollen Sie so verstanden wissen, das ist überhaupt das einzige und das beste Mittel für die Beschäftigung der Leute. Die Beschäftigung der Leute muss und kann nur gesichert werden, wenn sich dieses Kapital als Mittel zur Durchsetzung gegen das Ausland bewährt, in dem Fall gegen die Amerikaner. Ich will diesen Gesichtspunkt nochmal so rum klar machen. Wenn man immer behauptet, der nationale Erfolg dieses oder jenes Kapitals auf dem Weltmarkt, ja, das ist das Mittel für die Existenzbedürfnisse der Leute. Dieser Standpunkt landet ganz konsequent in einem praktischen Gesichtspunkt, der heißt dann nämlich, der Lohn und die Arbeitszeit werden als Manövriermasse für die Konkurrenzfähigkeit eines so aufgestellten Kapitals angeboten und dann auch als Aktion der Gewerkschaft zusammen mit dem Management haftbar gemacht. Nochmal als Zitat, also damit mir auch jeder glaubt hier, habe ich eine Meldung gefunden in der Frankfurter Rundschau vom 24. April. Erst am Mittwoch hatten die Bochumer Beschäftigten mit knapper Mehrheit dafür plädiert, die tarifliche Lohnerhöhung von 2,1% vorerst auszusetzen. Und das heißt, die haben quasi von der Vereinbarung, die im letzten Jahr getroffen ist, über die stufenweise Erhöhung des Tarifs befunden und gesagt, wir verzichten auf die Erhöhung, die wir dem Kapital eigentlich schon abgehandelt haben. Dann geht das Zitat so weiter, dieses Geld könne dann später als Verhandlungsmasse in ein Rettungskonzept fließen, so wie IG Metall. Also das heißt, die Gewerkschaft kalkuliert immer schon mit den Lohnbestandteilen im Hinblick darauf, was das bringen kann für den Erfolg einer Neuaufstellung von Opel, also vom Kapital. Nochmal der Herr Huber. Die Belegschaften haben mit ihren schmerzvollen Opfern die Grundlage für einen Neubeginn der Marke Opel in Deutschland gelegt. Die Standorte haben aber nur dann langfristig eine Chance, wenn sich das Management dazu durchbringt, sich als europäische Marke zu verstehen und fremdbestimmte Befehle aus Detroit zukünftig unterbleiben. Also, erstens gerieren sich die Gewerkschaften und der Betriebsrat als Agenturen für eine adäquate Personalpolitik in Krisenzeiten. Also sie präsentieren sich ganz im Gegenteil zu meinetwegen Vorstellungen wie wir lassen uns nicht auseinanderdividieren, wir sind solidarisch. Sie präsentieren sich als Erfüllungsgehilfen einer unumgänglichen Lohnkonkurrenz, auch unter den Proleten selber, im Dienst der nationalen Krisenbewältigung. Also die Zitate, die ich vorgelesen habe, die beweisen doch, dass die Gewerkschaft weit entfernt ist von dem Standpunkt, wir verhindern irgendwelche Opfer, wo man dann sagen könnte, ja leider hat sie dann bei diesem Kampf verloren. Sondern der Standpunkt der Gewerkschaft heißt, wir wissen, wie sich die Opfer lohnend machen lassen. Und lohnend machen lassen, heißt für die immer, für die nationalen Ambitionen in der Krisenkonferenz. Und ich will jetzt nicht sagen, so muss eine Gewerkschaft irgendwie sein. Andererseits ist das auch ein Dokument für das Endstadium eines gewerkschaftlichen Lohnkampfs. Es ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden, wie die Logik des Arbeitsplatzes geht. Und die Gewerkschaft hat es sich ja auch angewöhnt, diese Logik des Arguments Arbeitsplatzes bis zum bitteren Ende durchzudefinieren. Der Anfang heißt, naja, wir brauchen Lohn, also mal her mit dem Lohn. Naja, dann werden Leute rausgeschmissen, dann ist die Bedingung für den Lohn der Arbeitsplatz. Damit der Arbeitsplatz funktioniert, muss man sich dafür stark machen, dass das Unternehmen auch den Profit aus den Arbeitsplätzen herauswirtschaftet, damit es diese Arbeitsplätze überhaupt zur Verfügung stellt. Man ist also für den Erfolg des Unternehmens. Und, da ist eben auch schon darauf hingewiesen worden, inzwischen weiß ja jedes Kind, also auch jeder Prolet, die Erfolge des Unternehmens sind davon abhängig, wie viel Kredit diese Unternehmen bei der berühmten Finanzindustrie locker machen kann und in diesen Konkurrenzkampf einsetzen kann. Also ist man gemäß der Logik des Arbeitsplatzes auch noch für die Kreditwirtschaft. Natürlich immer in der dämlichen Rolle. Also ich habe eine Meldung gelesen, die ging jetzt nicht gerade zu Opel, aber zu, wie hieß es nochmal, Schaeffler Conti. Ja, was haben die Proleten gemacht? Sie sind angeleitet worden von der Gewerkschaft und haben eine Mahnwache vor der Commerzbank gehalten, damit die ihre Kredite fürs Kapital verlängert. Also dann ist man auch noch für den Erfolg der finanzkapitalistischen Abteilung, damit die weiterhin Kredite vergeben kann, damit am Ende dann irgendwo auch noch als letzter Abfall davon der Arbeitsplatz herauskommt. Also das heißt, der Standpunkt ist insofern verrückt, damit man überhaupt Lohn bezieht, macht man sich für alle Instanzen stark, die mit dem Lohn und mit dem Lohnarbeiter natürlich ihren Erfolg garantieren wollen. Und in allen Instanzen und Interessen lugt der Gegensatz zum Lohn und zu den Leuten raus. Das hat natürlich einerseits immer was von so einer ohnmächtigen Bittstellerei an sich. Also, könnten wir nicht und wir sind ja auch bereit und tut doch bitte. Aber das ist ja nicht alles. Die Gewerkschaften und die Betriebsräte und auch die Proleten, die sich diesen Leuten anschließen, die treten ja nicht bescheiden auf und sagen, könnte man mal, sondern die treten fordernd auf. Der Standpunkt oder der Gesichtspunkt, in dem die immer antreten, heißt, wenn wir schon bereit sind, die notwendigen Opfer für den Erhalt von Standorten hier zu bringen, dann verlangen wir aber auch, dass diese Opfer der nationalen Arbeiterschaft, also unsere, erfolgreich gegen den Rest der Welt benutzt werden. Insofern ist es gar nicht verwunderlich, wenn jetzt die schon eben erwähnte Affäre Fiat interessiert sich für Opel, als erster und lautester schreit, um Gottes Willen Opel, der Betriebsratschef ist. Und die Proleten, oh Gott, die Italiener. Also für den Proleten, wenn die Italiener das übernehmen, für den kann es doch scheißegal sein, ob er von dem originalen deutschen Kapital rausgeschmissen wird, von dem italienischen, ob er sich nachher für ein italienisches oder für ein deutsches Kapital krummlegen muss, mehr als einen schäbigen Lohn für viel Arbeit springt doch bei der einen oder anderen Sache gar nicht raus. Nein, so sehen die das nicht. Die sagen, wenn ich schon so mies behandelt werde, wenn ich mich schon dazu bereit finde, für wenig Lohn bis gar keinen Lohn die notwendigen Mittel für die Firma bereitstelle, dann soll diese Firma aber auch zunächst eine deutsche Firma sein. Also die von der Gewerkschaft und vom Betriebsrat organisierte und angebotene Dienstbereitschaft des Proletariats, die soll hergenommen werden für die Nation und ihren Erfolg und für ihren Zusammenhalt. Also, ein Zitat aus den IG Metall Nachrichten im Betriebsrat, im Betriebsrat informiert, 24. April. Wir fordern die Politik, vor allen Dingen Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg, eindringlich auf, genau zu hinterfragen, welche Interessen ein potenzieller Investor hat. Es geht um die Rettung von Opel und nicht um die Sanierung von Fiat mit deutschen Steuergeldern. Gegen Kahlschlag und Ausverkauf werden die Beschäftigten und ihre Vertretungen erbitterten Widerstand leisten. Man fragt sich hier schon, wenn man das unvoreingenommen mal liest, was meint der Mann denn mit Kahlschlag? Nachdem er 2 Wochen vorher sowieso schon selber angeboten hat, ja, die bittere Pille Arbeitsplatzbau haben wir schon längst gegessen. Die bittere Pille Kurzarbeit, das wissen wir doch, dass das alles auf uns zukommt. Also wenn der von Kahlschlag redet, sagt er, ja, wenn dann am Ende italienische Arbeitsplätze übrig bleiben und nicht deutsche, das ist der Skandal. Und dagegen soll sich die Politik wehren und dafür wird die Politik dann auch herangenommen als, die ist dann diejenige, die unser Interesse gegen den Kahlschlag vertritt. Ich will die Sache mal so rum zusammenfassen und dann mit auch zum Ende kommen. Es ist also gar nicht so, dass die Krise, weil in ihr viel Elend akkumuliert und wie man heute, wie wir heute wieder gesehen haben, noch etliches mehr akkumuliert wird, dass das eine gute Bedingung wäre oder eine günstige Zeit wäre, dass sich das Proletariat und ihre Kampforganisationen auf ihre Klassenlage besinnen würden. Dass sie sagen, aha, wir stellen fest, wir sind hier als diejenigen vorgesehen, die mit ihren Lebensnotwendigkeiten dafür einstehen müssen, dass die Nation vorankommt. Und das heißt, wir müssen lauter Abstriche an unseren Lebensnotwendigkeiten machen. Das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Also ist also alles andere als eine Besinnung darauf, dass man eine Klasse ist und gegen das Kapital steht. Im Gegenteil, was man hier lernen kann, ist, die Krise ist auch bei den Leuten, die in den unteren Teilen der Gesellschaft, sage ich mal so, eine Hochzeit für die Nation. Also schon allein diese Agitation, die da läuft und für die sich die Leute einnehmen lassen, das ist also schon für sich genommen ein sehr fundamentaler Beitrag zum sozialen Frieden, der gerade die Bedingung dafür ist, dass das Kapital in der Krise genau seinen Weg weiter verfolgen kann, ohne Einspruch von irgendwem. Aber das ist nicht nur so ein Beitrag zum sozialen Frieden, das gibt es noch viel heftiger. Und dazu will ich das letzte Zitat vorlesen. Das habe ich gefunden in einem Interview aus der Zeit mit dem IG Metall-Vorsitzenden Huber. Die Zeit fragt, Herr Huber, Konjunkturforscher sagen drastisch steigende Arbeitslosenzahlen voraus. DGD-Chef Sommer warnt schon vor sozialen Unruhen. Sie auch? Antwort Huber, Sommer hat zur rechten Zeit seine Befürchtungen geäußert. Über den Begriff soziale Unruhen will ich nicht streiten. Aber dass die Menschen sich wachsender Massenarbeitslosigkeit apathisch ansehen, das kann niemand wollen. Wenn Betriebe Massenentlassungen ankündigen, also ohne dass wir dabei sind wahrscheinlich, wird die IG Metall zu Protesten und Demonstrationen auffordern. Das ist doch klar. Nächste Frage von der Zeit. Wenn die Spannungen zunehmen, würden Sie also die roten Fahnen ausrollen und sich an die Spitze der Bewegung setzen? Huber, Moment mal. Wir wollen vermeiden, dass es so weit kommt, indem Arbeitslosigkeit vermieden wird. Massenentlassungen sind doch kein Naturereignis. Selbst wenn die Wirtschaft schrumpft, sind sie nicht unausweichlich. Es gibt doch ein Mittel, das zu verhindern. Welche? Die Kurzarbeit. Also nicht etwa, wie geht das Standpunkt der Gewerkschaft, ja, wir müssen leider eingestehen und sind die Hände gebunden. Wir haben in diesem Kampf keine Mittel, uns gegen alles das zu wehren, was uns das Kapital anführen will, sondern die Gewerkschaft stellt sich auch als Anwalt des sozialen Friedens und fordert von der Politik die offensive Benutzung des Proletariats. Zum Beispiel schmeißt sie nicht alle raus, sondern macht Kurzarbeit mit ihnen, weil es ihnen, und dann mit dem Argument, also Offensive für die Benutzung des Proletariats, weil es dann den Gewerkschaften leichter fällt, dass, das ist natürlich nur ein Bild, die Leute ihnen, den Gewerkschaften, nicht aus dem Ruder laufen. Da kann man nur sagen, von der Gewerkschaft ist nichts zu halten. Andererseits, ich plädiere nicht dafür, jetzt sollte die Gewerkschaft mal endlich was anderes machen. Die hat sich darauf festgelegt, und das ist ihr Begriff, die Interessen der Arbeiter in der Abhängigkeit vom Kapital zu vertreten. Was dabei rauskommt, haben wir heute gesehen.